Max, wir müssen reden.
Wobei ich gerade hier so lachte, ist, hier hat
Das
jemand.
wissen die Hörer gar nicht, dass du gelacht hast, weil das war vor der Aufnahme, Max.
Ja, aber guck mal, die Leute wissen doch, dass, verstehst du, das doch so in so ein Gespräch so reinrutschen.
Ist okay.
Weißt du, du wirst, man ist doch hier, die Hörer sind doch hier Teil eines Gespräches und dieses Gespräch hat schon vorher angefangen, wir reden vorher schon und das ist hier so ein quasi so ein sehr gut gemacht, so ein durchgestrichenes Hakenkreuz. Aber das Hakenkreuz sieht merkwürdig aus. Wenn man dann genauer hinkriegt, sieht man, ah, das ist gar kein Hakenkreuz, das ist eine durchgestrichene 45.
Oh.
Also 45 für Trump. Und das fand ich ziemlich cool.
Wo ist das? Wo hast du das gesehen?
Das ist hier auf diesem Twitter, weißt du?
Ach, dieses Twitter, das habe ich schon mal gehört.
Du bist doch da immer so ein Freund
Ich
von.
dachte, du bist da ja gar nicht mehr.
Na, ich hab's jetzt, ich hab gerade habe ich es geöffnet, um halt deinen Link zu retweeten.
Und schon siehst du was Tolles, ne?
Und schon sehe ich was Tolles. Ich habe gestern Abend noch mal in Twitter reingeguckt und habe es dann relativ schnell wieder zugemacht. Vielleicht, ich frage mich, ob Twitter aggressiv macht, wenn man es falsch benutzt. Ob wir vielleicht so diese ganze Wut, die Leute so, die wir so auf der Welt empfinden, ob ein Stück weit auch Twitter dran schuld ist. Weil, also ist natürlich jetzt immer eine geile, steile These, die ich nur mittelgut begründen kann. Egal, ich probiere es trotzdem. Weil so dieses durch diese Timeline durchscrollen, das ist für mich so ein dauerhaftes Überfordertsein. Also ich glaube, dass man seine Timeline sehr gut kuratieren kann und dann hat man das Problem nicht. Aber du hast halt aus verschiedensten Quellen brüllen dich Leute an. Meistens ist es brüllen, weil ja doch sehr, sehr viel retweetet wird und sowas. Und das sind dann halt die Sachen, die durchstechen, also einfach rein meme-technisch sind halt die am lautesten und am krawalligsten und am Adrenalin ausschüttendsten sind. Und du gehst halt durch diese Liste durch und mit jedem Tweet auf dem einen, oh, ein Katzenbild, oh, Nazis, oh, wieder ein Katzenbild, oh, wie, also du hast halt diese ständige Hin
Die
und Her.
Katzen-Nazi.
Genau.
Katzen-Nazi.
Und ich habe das erste Mal gestern so richtig stark bemerkt, wie stark mich das,
Ich bin etwas leise, kriege ich hier gerade.
Oh, okay, dann mache ich dich ein bisschen lauter. Kein Problem.
Hat mich jetzt auch gerade aggressiv gemacht.
Das hatte ich auch aggressiv gemacht.
Ja.
Verdammt! Ich habe gerade, habe ich die New York Times, darum habe ich kurz still, die New York Times Push Notification kam gerade rein, dass Trumps hier dieses Business Council, was er hatte, dass sich das wohl jetzt auflöst. Wahrscheinlich.
Ja, das geht ja so nach und nach, löst sich das gerade auf.
Ja.
Aber weißt du was, ne? Also ich meine, Twitter hin,
Ja.
Twitter her. Also, es sind die Inhalte, die aggressiv machen. Und ich meine,
Na,
wir
na.
leben in einer Zeit, in der man die ganze Zeit Dinge liest, die einen aggressiv
Naja,
machen, oder? Ich meine,
es
es
sind
ist das.
natürlich die Inhalte. Die Präsentationsart macht natürlich auch aggressiv. Und in dem Moment, also die Überforderung kommt gar nicht so sehr dadurch, was in den Tweets drin steht. Also natürlich auch. Aber sie kommt halt auch dadurch, dass es halt so ein komplett unvorbereitetes ist. Also du liest halt einen Tweet, der dich emotional in einen Zustand versetzt, und dann liest du eine halbe Sekunde später einen anderen Tweet, der dich halt in einen anderen emotionalen Zustand versetzt. Das ist nicht so wie irgendwie eine kuratierte Nachrichtensendung oder sowas, die am Anfang erstmal mit dem harten Scheiß anfängt und dich dann zum Ende hin wieder so ein bisschen mit Katzenbildern rauslässt. Und
Ein
insofern.
Rollercoaster. Das ist ein Rollercoaster.
Ist so ein Rollercoaster, genau. Du weißt nie, was dich erwartet, was auf der einen Seite natürlich total cool ist und auch eine Menge der Fas oder ein Großteil der Faszination von Twitter ausmacht und diese schnelle informiert sein und sowas. Aber auf der anderen Seite ist es bei mir, das ist gestern so, hat es relativ schnell zu so einer, jetzt sind die Zeiten politisch auch gerade wieder mal extrem, muss man ja auch sagen und so. Also natürlich, die Welt da draußen trägt dazu bei. Wenn alles schön und gut wäre, dann wäre wahrscheinlich auch mein Twitter schön und gut. Aber
Nee,
es,
glaube ich nicht.
ja, also auf jeden Fall nicht so krass, aber es war halt gestern so, dass es wirklich so, ich habe es halt aufgemacht und es ist halt, du hast halt, ich folge auf der einen Seite, folge ich halt Leuten, die hier aufrufen dazu, hier in Charlotte die Nazis zu outen und rauszukriegen, wer die sind und sowas und das halt mit sehr laut tun und du hast halt Leute, die, oh Gott, was geht jetzt schon wieder vor und sowas und das hat auf mich so kurz so ein Ich habe das kurz gemacht und habe es dann besser wieder zugemacht, weil ich wollte ja schlafen. Und ich kann mir vorstellen, dass das halt auch dazu führt, dass wenn du irgendwie die entsprechenden Quellen hast, die entsprechend alarmistischen Quellen, was jetzt vielleicht aus dieser tendenziell rechten Ebene sowieso alle haben, also so diese Fox News, weißt du, diese ständige Breaking, oder ist ja nicht nur Fox News, sind ja alle so, diese ständige Breaking News und sowas, dieses Alarmistische, ich glaube, das hat man bei Twitter nochmal stärker fast.
Mhm.
Und das macht, und das trägt sehr zum Suchtfaktor, glaube ich, bei, aber trägt vielleicht jetzt gerade bei mir auch da, oder nicht vielleicht, sondern trägt jetzt auch gerade bei mir dazu bei, dass ich so ein bisschen sage, bleib mal weg. Also das ist mir, also im Augenblick ist mir die Realität gerade zu viel, um sie durch Twitter nochmal verstärkt abzukriegen. Verstehst du?
Was du meinst? Ja, ich finde ja, die Extremsituationen sind dann ja, also was du meinst, wird ja in einem verstärkten Maße, passiert das ja bei Extremsituationen, also beispielsweise Terroranschlag, ne? Haben wir immer die übliche Situation, dann ist Twitter,
ja.
Also es gibt ja immer verschiedene Phasen, ne? Ich teile das mal so ein, also direkt nach einem Terroranschlag ist Twitter erst einmal super, weil du hast die schnellsten Informationen, du weißt sofort, was abgeht, schneller als jeder andere, bist du informiert über alles Mögliche und die erste Stunde, ne, ist Twitter wirklich das tollste Tool der Welt, ja. Und dann fängt es an, dass halt irgendwelche Leute irgendwelchen Bullshit posten, irgendwelche Verschwörungstheorien die ersten machen, irgendwelche bescheuerten Witze oder wie auch immer. Und dann wird es so richtig unerträglich und dann kann man eigentlich echt drauf verzichten.
Nach ein paar Stunden ist dann nur noch so reine Gerüchteküche.
Genau, dann wird es so Gerüchteküche und dann wird es so ein bisschen fuzzy alles. Und dann nach so einem Tag oder zwei Tagen wird es dann so richtig übel, wenn die Leute alle noch mit ihrem emotionalen Erleben und Verarbeiten dann am Start sind und jeder dann irgendwie seine völlig anderen Coping-Strategien hat und die dann aufeinandertreffen und dann fangen sich die Leute an, wegen irgendwelchen Bullshit zu zoffen und alle hassen sich und es ist, also das ist irgendwie, ich glaube, ich weiß, was du meinst, also ich glaube, man sollte schon immer so in einem relativ gut stabilen Zustand, emotional stabilen Zustand Twitter nutzen.
Mhm.
Man sollte immer eine gewisse emotionale Entfernung beibehalten und das gelingt mir absolut nicht immer, ne? Also ich kann mich ja auch manchmal aufregen und so.
Aber das ist ja das eine. Das andere, es gibt ja sicherlich auch sehr viele Leute, die sich aufregen wollen, die Twitter aufmachen, weil sie sich in so eine Rage-Stimmung versetzen wollen.
Ja, das gibt es bestimmt auch.
Und so, wenn man sich in Charlottesville diese ganzen Irren anguckt, die halt alles, an allem sind die Juden schuld und ich weiß nicht, hast du diese Weiß-Dokumentation gesehen?
Ja, habe ich gesehen.
Dieser Typ, der angeblich gemaced, ich weiß nicht, also wahrscheinlich zweimal mit Tränengas besprüht worden ist, wo ich auch so ein bisschen dachte, wirklich? Du als Einziger in der ganzen Runde? Niemand außer dir hat das abgekriegt? Und du gleich zweimal so perfekt ins Gesicht gezielt? Also Hut ab an denjenigen, der es ihm ins Gesicht gesprüht hat, kommt doch beim nächsten Mal wieder. Oder auf jeden Fall, der sofort, ja, das war ein Kommunist! Und so diese Reaktion, wo die so
Kommunist. Jetzt sind wir ja schon mittendrin in Charlottesville.
Ja, sind wir irgendwie drin.
Also absolut empfehlenswert, diese Weiß-Doku, aber hat, glaube ich, auch schon jeder gesehen.
Haben wahrscheinlich schon die meisten gesehen. Ich fand sie, ja, empfehlenswert ist jetzt, ja, also ich glaube, man sollte sie gesehen haben. Das stimmt schon.
Ja, es ist schon auch ein bisschen hart, also man muss sich aufpassen, weil es wird wirklich viel dieses Amok fahrenden Autos da gezeigt, dass er in die Menge rast.
Ja,
das ist echt ein bisschen hart. Das ist schon harter Stuff, ja.
Das hatte ich bis dahin vermieden und das ist schon krass. Es ist halt auch die entsprechende Journalistin, die das gemacht hat, die war halt auch ein Großteil der Zeit mit den White Supremacists unterwegs. Sie stimmt sehr
offensichtlich. Die hat eine Reportage über die gemacht.
Genau, sie stimmt sehr offensichtlich nicht mit denen überein, was die Meinung angeht. Aber es ist natürlich, trotzdem kommt sehr, sehr stark die Meinung von diesen Leuten zum Tragen. Und das fand ich schon ein bisschen, also wobei selbst.
Ich kenne halt die auch, die hat auch schon mal ein Interview mit Richard Spencer gemacht. Das
war okay. Und ich finde, ich
so die Nazi-Beauftragte von Weiß.
Die Nazi-Beauftragte von Weiß News, oh Gott, die arme Frau. Und es ist halt schon irre, wie krass schlimm diese Nazis selbst dann sind, wenn sie probieren, sich für eine Kamera friedlich und als total harmlos zu inszenieren. ja, nein, nein, wir sind die Friedlichen, wir sind die Friedlichen. Und dann irgendwie zwei Sätze später, also ich würde die sofort umbringen, wenn ich dürfte.
Auf dem Weg zu unserem Ziel werden natürlich noch eine Menge Leute sterben. Ne?
Das ist ja so total, das hat er gesagt, das ist ja so dieses total kaltherzige Passive, so, ja, ist ja nicht meine Schuld, das ist halt der Lauf der Welt. Aber er hat ja auch vorher, hat er irgendwann nochmal so wirklich, so sitzt ja richtig irgendwie so, ja, wenn ich könnte, würde ich die alle abknallen. Also wo der dann so ganz klar wird und wo ja auch offensichtlich wird, dass er offensichtlich sich auch die entsprechende Bewaffnung mitgebracht hat, um diesen Vorschlag an die Tat umzusetzen. Ja. Und also diese Dokumentation, ja, die fand ich auch ziemlich, ziemlich erschreckend. Ich hatte, ja, ist halt krass, obwohl sie so aus so einer eigentlich für die Nazis doch relativ positiven, also weil halt aus ihrer Perspektive gefilmt, ist es halt trotzdem so, glaube ich, braucht man nicht sonderlich viel Empathie, um trotzdem nicht auf deren Seite zu sein. Das finde ich halt das Irre daran. Und ich kann mir vorstellen, dass solche Leute, wo haben sie sich radikalisiert, dass solche Leute dann eben ihren Twitter-Stream nutzen, um sich halt immer wieder zu enragen. Also für die das sozusagen ein angenehmer, geiler Zustand ist, so diese Dauerwut, und die dann irgendwie rausgehen und irgendwelche und Tiere abknallen oder weiß der Teufel was. Dass die Twitter auch als so eine, ich sag jetzt nicht Droge nehmen, aber ja, weißt, also verstehst du, was ich meine? So dieses,
naja,
halt,
naja.
Aufmachen, um halt sich mal wieder so richtig in Laune zu bringen. Wofür die alten Säcke halt Fox News nehmen. Um sich mal wieder so richtig schön zu gruseln.
Mhm. Um sich in Alarmstimmung zu versetzen.
Ja, genau, ja.
Ah.
Ja, genau.
Ja, was ich interessant fand, auch an, ich meine, ich habe mich ja auch mit dieser Alt-Right schon länger beschäftigt.
Ja.
Aber was dort auch wieder in diesem Film irgendwie gut rüberkommt, so aus der europäischen Perspektive, ist ja doch, wie krass konvergent die Erzählungen und Narrative sind, die dort in der Rechten, oft in Amerika, genauso wie in Europa erzählt wird. Ne? Also wenn die halt sozusagen was haben die Protestierer da gerufen immer?
You won't replace us?
Ja, you won't replace us. Das ist im Endeffekt das Gleiche, was hier in Deutschland mal als Umvolkung halt bezeichnet wird. Ne? Das ist diese Angst, dass da sozusagen Kräfte am Start sind, die gezielt einen Bevölkerungsaustausch machen wollen und so. Ja, also das ist, und das finde ich, das finde ich echt krass. Also wie, ich glaube, dass ideologisch nehmen die sich wirklich überhaupt nicht viel.
Das, ich glaube, die nehmen sich wirklich erstaunlich gar nichts.
Ja.
Und Ich glaube auch, ich habe dann so gedacht, so dass auf der einen Seite so, weil ich habe gestern mal bei YouTube geguckt, so was da denn so gerade trendet. Das war neulich krass. Ich habe irgendwie so, ich habe eine YouTube Push.
Das ist, glaube ich, richtig übel, ja.
Nee.
Das wird so trendet.
Nein, ich glaube, da wird auch eine Menge vorgefiltert und sowas. Also das war gestern, war das im Wesentlichen harte Kritik an Trump, außer bei Russia Today, die halt immer noch, entweder waren die noch nicht auf dem Stand der Dinge oder die halt immer noch die Story vom Montag, ja, der Trump, der hat das alles condemned und alles ganz, ganz harmlos und sowas. Und dann habe ich so gedacht,
wollen wir das ganz kurz nochmal für die Hörer ein bisschen rekapitulieren, was passiert ist. Also
Es gab einen Aufmarsch von Nazis, gab es in Charlottesville, weil eine Statue von einem, einem Confederate General oder weiß der Teufel was,
Konföderierten General, ja.
Entfernt werden sollte oder soll oder wurde, ich weiß es nicht. Die haben dagegen protestiert, es gab einen Gegenprotest, es gab bei diesem Aufeinandertreffen der Protestierenden oder der Gegenprotestierenden kam es zu ziemlich viel Gewalt, die ihren Höhepunkt hatte, indem einer von den Nazis mit seinem Auto in eine Menschenmenge reingefahren ist, wobei eine Frau gestorben ist, Heather, ich habe ihren Namen vergessen, und einige Menschen verletzt worden sind. Trump hat es nicht geschafft, es übers Herz zu bringen, die Nazis.
Genau, in der ersten Pressekonferenz direkt danach hat er gesagt, there was violence and there was failure on all sides oder on many sides.
On many sides.
Also er hat halt versucht, sozusagen das sozusagen zu relativieren, dass das dort mal ein rechter Terroranschlag passiert ist, wollte einfach damit relativieren, es sind ja viele schuld. Ne? Also,
genau. Und Trump, der ansonsten nicht dafür bekannt ist, extrem zurückhaltend zu sein, wenn es darum geht, irgendwelche Situationen zu bewerten, war in diesem Fall. So hat dann 48 Stunden lang.
Das muss sehr differenziert sein.
Ja, da muss man sehr differenziert. Dann hat er 48 Stunden lang ist die Kritik dafür auf ihn eingeprasselt, dass er sich nicht deutlicher gegen Nazis stellt. An dem Punkt sind wir jetzt angekommen. Und dann am Montag hat er sich dazu durchgerungen, dann noch so eine hat er vom Teleprompter eine ausweitende Stellungnahme abgelesen, dass natürlich Rassismus böse sei, etc. pp.
Und ja, der Kuckucksklan ist vielleicht doch gar nicht so toll.
Ist doch. Ja, und dann hat er am Dienstag auf einer Pressekonferenz.
Aber man merkte auch richtig, dass das wirklich abgelesen hat. Also es war wirklich komplett nicht Trump, das war wirklich.
Wenn
Trump
du dir die Aufnahme anguckst.
Liest einfach vor, was auf dem Teleprompter steht.
Genau, wenn du dir die Aufnahme anguckst, er guckt die ganze Zeit voll in die Kamera, mit anderen Worten, er guckt die ganze Zeit voll in die Teleprompter, was er sonst nie macht. Und offensichtlich hat er sich dabei nicht wohlgefühlt, haben auch alle gesagt, jeder, der glaubt, dass das eine ernsthafte Entschuldigung wäre, der hat es ja nicht mehr alle.
Das war zwei Tage auch danach.
Das war zwei Tage danach, genau.
Ja.
Und am Dienstag ist er dann dazu übergegangen und hat auf einer Pressekonferenz ist er vehement nochmal ausgetickt und hat halt gesagt, ja, es ist, also hat seine ursprüngliche Position verteidigt und hat nochmal nachgelegt. Und hat sich zu Sachen, was hat er unter anderem gesagt, es gibt ja wunderbare Leute oder sowas, wonderful people on all sides oder irgendwie sowas.
Ja, genau.
Und wie sind wir jetzt auf diesem?
Er hat dort auch nochmal das wiederholt. Im Endeffekt hat er gesagt, so es wurden Fehler gemacht auf beiden Seiten, es wurde auch Gewalt. Genau, und da hat er noch den Begriff der Alt Left noch im Endeffekt begründet. Er hat dann halt erstmal in Frage gestellt, also nach das war eine Zuschauer, sondern eine Journalistenfrage zur Alt Right, und er hat dann halt nochmal gesagt, was meinen Sie überhaupt mit Alt-Right? Was ist das hier überhaupt Alt-Right? Es gibt ja auf jeden Fall die Alt-Left hier, die hier irgendwie auch Terror und so weiter und so fort. Und ich finde das, also ist natürlich.
Und er hat auch so dieses, wenn wir jetzt schon anfangen, hier von irgendwelchen verdienten Generälen die Statuen zu entfernen, wann ist es soweit, dass wir George Washington-Statuen entfernen?
Was also übrigens, das 1a die Talking Points von der Alt-Right sind, ne? Also, was ich daran aber auch spannend finde, also nochmal aus diesem transatlantischen Blick heraus,
ja,
ist, dass da sich komplett zu Recht aufgeregt wird über Trump. Aber in Deutschland fährt die CDU oder sagen wir mal Teile der CDU genau diese Strategie jedes Mal. Immer wenn ein rechtsradikaler Anschlag wieder passiert, hier in Deutschland, ja, dann kommt die CDU oder irgendjemand von der CDU immer nach vorne und sagt, aber wir müssen auch auf die Linke Gewalt
natürlich
schauen.
Natürlich.
Das ist hier schon eine lange benutzte und altbekannte Strategie der CDU.
Ich glaube, das wäre hier auch nicht großartig anders. Das Problem ist halt, dass das im ersten Atemzug macht. Also ich glaube,
das macht die CDU Sachsen ständig im ersten Atemzug.
Okay, auch ohne
irgendeinen Anlass oder so, dass irgendwelche linken Gewalttaten vorgefallen sind, sondern ein Richteranschlag passiert und Leute sagen so, ja, was wollen Sie gegen die rechte Gewalt tun? Und sagen die, ja, rechte Gewalt ist schon auch schon doof, aber wir dürfen auch die linke Gewalt nicht besitzen. Also völlig zusammenhangslos. Das passiert ständig in Deutschland. Das ist krass.
Nee, ich glaube nicht, dass der gemeine republikanische Senator davor gefeilt ist. Also das ist jetzt nicht, ist ja bei Weitem nicht so. Das ist ja auch dieses ganze Confederate Thing. Das ist ja auch, das ist ja, also da gibt's ja auch einige Senatoren, die da auch auf irgendwelchen Veranstaltungen sind und die ja durchaus die das durchaus unterstützen oder die das durchaus verteidigen. Es gibt Kongressabgeordnete, die damit antreten. Ich war noch nie da im Süden der USA, aber das ist ja da durchaus auch Brauchtum, sage ich jetzt mal. Und diese Einsicht dazu, dass ihr Brauchtum halt massiv rassistisch ist die fehlt offensichtlich einigen Leuten oder sie sind bereit darüber hinwegzusehen oder wie auch immer. Und das ist auch unter Republikanern alles andere als es ist auch sehr weit verbreitet, das und wahrscheinlich auch bei einigen Demokraten, das alles nicht so kritisch zu sehen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass alle Republikaner da irgendwie vorgefeit wären. Was ich glaube, was wirklich sehr, sehr vielen Republikanern sauer aufstoßen wird, ist, dass der Typ jetzt hier halt anfängt, Nazis zu verteidigen. Und ich weiß, ich habe das schon öfter gesagt, dass es jetzt das Fass übergelaufen ist, aber so was er in den letzten Tagen an Fallout hatte daraufhin, ist schon krass. Also das ist, ich habe wirklich, ich bin im Augenblick so eine Mischung aus total fassungslos, aber auch hoffnungsvoll, dass es bald vorbei sein wird. Also bald im Sinne von Monate.
Okay, was ist die Exit-Strategie?
Ich habe keine Ahnung, was die Exit-Strategie ist, aber ich bin zuversichtlich, dass auch die meisten republikanischen Senatoren im Augenblick an einer arbeiten werden. Hm. Und weil sich schon vorher alles auf diesen Punkt zugearbeitet hat, und weil schon vorher, also es gab ja vorher schon Gerüchte, dass Mike Pence 2020, also dass der schon ein Wahlkampfteam zusammenstellt für 2020. Was er dann dementiert hat, und das Dementi klingt nach, alles klar, der arbeitet gerade dran. Die Republikaner arbeiten wohl, wie man an einem Papier, wie man quasi, 2020 dann ohne Trump antritt, und so diese ganzen Sachen.
Es gibt ja einige Republikaner, die sich mittlerweile auch echt von ihm distanzieren, so Mitch McConnell. Und so andere Republikanerführer. Andererseits, ich habe gerade einen Podcast wieder gehört von Ezra Klein Show, und da war Chris Hayes, das ist so ein Fernsehmoderator, den er auch irgendwie öfters in seiner Show hat. Jedenfalls, der hat so eine schöne These geäußert, hat gemeint so, er hat das Gefühl, dass Trump gar nicht so richtig regieren will, also das ist jetzt gar nicht so neu, die These, aber der Punkt ist, er macht halt ständig krasse Claims, ne? Auf Twitter haut er irgendwelche Sachen raus, die er unabgesprochen mit irgendwelchen anderen Regierungsmenschen einfach so rausballert, so, ja. Und wenn du es genau verfolgst, was daraufhin passiert, dann ist das eigentlich recht wenig, ne? Mhm. Also zum Beispiel diesen Transgender-Ban in Military, ja. Das Pentagon hat dann so genickt, ja, und dann nichts gemacht. Ja. Es gibt keine Policy, die das jetzt irgendwie umsetzt oder sowas, ja. Oder seine Drohung gegen Nordkorea. Also es gab vorher keine Überlegungen, irgendeinen Policy Change zu machen. Es hat auch gar keinen Policy Change seitdem gegeben. Es gab nur Trumps Tweets, die sozusagen
und so Aussagen.
Genau. Also, und im Endeffekt, das ist so ein bisschen der Zustand, auf den sich das gerade zusteuert ist, das war so die These, dass der Präsident sozusagen so sein Schreizimmer bekommt, ja, in dem er halt irgendwie rumschreien darf, aber niemand auf ihn hört und sowieso nichts umgesetzt wird, was er so tut, was er will und was er dort ankündigt. Und im Endeffekt, Trump aber selber mit dieser Situation eigentlich ganz zufrieden ist, weil tatsächlich sozusagen, dass seinen Tweets jetzt tatsächlich Policies folgen würden, ja, das wäre ihm eigentlich unangenehm, da müsste er dann ja Verantwortung übernehmen, ja.
Er will Präsident spielen, aber nicht Präsident sein.
Genau, ich glaube, das ist genau der Punkt, und ich glaube, das ist momentan das, worauf sich gerade hinausläuft, oder zumindest zeitweise jetzt, das kann sich natürlich alles Mögliche schnell wieder ändern und so, aber dass momentan sozusagen Trump in so einer Wohlfühlblase isoliert wird, wo er seinen Fernseher anschreien kann und rumtwittern kann, ja, als wäre er nur der Kommentator seiner eigenen Präsidentschaft, ja.
Ja, also das ist, ich glaube, das ist vorbei. Ich glaube, der Punkt ist vorbei. Da sind wir drüber hinweg. Weil, ich glaube, dass das wäre so eine Strategie, die Republikaner gerne gefahren hätten. Bis
vor. Ja, die Republikaner sind ja raus aus dem Weißen Haus jetzt mittlerweile. Außer Pence, der ist ja noch da. Aber im Endeffekt.
Ja, aber sie sind noch im Senat und sie sind noch im Kongress und so. Und,
ja, klar.
Und da haben sie noch die Mehrheit.
In der Regierung. Wie nicht in der Regierung.
Ja, das,
wie
das,
nicht in der Regierung.
Das ist tatsächlich krass. Aber ich finde es halt, und ich glaube, das war so ein bisschen so ein, ja, lass den mal brüllen und wir machen hier im Hintergrund, können wir ungestört unsere Politik machen und können hier unsere ganze Agenda durchfahren. Und aber das ist ja ich glaube, das ist schon gegen die Wand gefahren, weil sie haben halt, weil er hat eben die Gesundheitsreform ist ja schlicht und ergreifend gescheitert. Es ist ja offensichtlich, dass er bereit ist, jedem die Verantwortung für sein gesamtes Versagen zuzuschieben, außer sich selber. Und ich glaube auch, dass es, also McCain hat nicht viel Rückgrat, aber wenn irgendjemand anfängt, wenn sein Präsident anfängt, Nazis zu verteidigen, ich glaube, dann kocht der. Und ich glaube, das geht doch einigen republikanischen Senatoren so. Und das ist, und ich fand schon auffällig, dass ich kann mich nicht an einen Politiker erinnern, der, also ich meine, nach Charlottesville Trump hat halt gesagt, ja, on many sides. Und dann war die Frage, warum hat das nicht Domestic Terrorism genannt? Und dann hast du halt geguckt, wer hat alles Domestic Terrorism gemacht? Und Pence hat's Domestic und Sessions hat's Domestic Terrorism genannt.
Sogar Sessions, der nun wirklich echt ein ziemlich Rassist ist.
Ja, genau. Und der ist halt der, und das ist, und ich glaube, was halt in dem Fall ist, ist halt so dieser Sessions-Rassismus, dieser Südstaaten-Rassismus, ist halt, ja, man muss das alles nicht so eng sein, und man kann denen auch schaden, man kann auch Schwarze schlecht behandeln und sowas. Aber man macht das halt nicht, indem man mit einer Nazi-Flagge rumrennt. Oder indem man halt so offen martialisch auftritt. Das ist halt so ein bürgerlicher Rassismus. Weißt du, dieser, ja, man kann ja nichts machen und die Schwarzen in den Innenstädten. So diesem Rassismus, den Trump bisher im Wesentlichen bedient hat, mit dem alle irgendwie okay sind. Und aber jetzt hat er halt, jetzt sagt er zu Typen mit Swastikas, mit Hakenkreuzfahnen, ja, das sind doch
und auch nette Menschen,
sind doch nette Menschen dabei oder hervorragende Menschen dabei. Und das ist halt, ich glaube, das ist so auch wo pro forma so ein, also man findet das immer so merkwürdig, als Leuthäuser Schnarrenberger damals zurücktreten musste, als sie Bush mit Hitler verglichen hatte. Weißt du noch? War das Leuthäuser Schnarrenberger?
War das?
Nee, ich weiß es nicht mehr. So, es gibt halt so diese politischen Sprachregelungen, die zerstören dich einfach. Ich meine hier Milo, wie der halt, du kannst alles sagen, aber Pädophilie relativieren, da geht's sehr schnell abwärts. Und ich glaube, mit einer Hakenkreuzfahne rumrennen, oder das hat er ja nicht gemacht, aber hier zum Beispiel dieser eine Kommentator, dieser eine von CNN, der hat ja auch irgendwie, jetzt am Wochenende hat er ja, was ja lustig ist, ich kannte den nur, weil ich habe ja mal hier probiert, Bill Maher gut zu finden, oder nicht gut zu finden, aber ich habe gedacht, Bill Maher ist hier so auf HBO, so eine Late-Night-Talkshow, und ich gucke mir halt, so Stephen Colbert an und ich gucke mir Seth Meyers an und ich gucke mir Daily Show an und Dings, Samantha Bee und so diese ganzen Sachen, diese, ich sag's mal, Wohlfühlliberalen, und ich habe halt gedacht, naja, Bill Maher, mit dem stimme ich nun sicherlich nicht an allen Punkten überein, aber vielleicht ist es interessant, auch mal so eine Comedy-Show zu gucken, mit der man nicht übereinstimmt oder mit der man nur teilweise übereinstimmt. Und hab das dann probiert, und hab mir das angeguckt und ich fand's auch teilweise gar nicht schlecht, und dann hat er halt irgendwie hier Milo eingeladen und dann habe ich dann so gedacht, ah, scheiße, und dann habe ich so diese Kritiken von diesem Milo gelesen und dann habe ich, oh, nee. Und habe mir das nicht mehr angeguckt und habe seitdem auch nicht mehr geguckt, weil ist so nee, sorry, das geht nicht. Und
ich hab nur diese Folge gesehen, nicht nur die Folge gesehen, aber ich habe mir auch unter anderem diese Folge angeschaut.
Ja.
Die war auch komplett unnötig.
Genau. Das ist auch das, was ich gelesen habe. Und was ich halt, und wen er halt ein paar Sendungen vorher da hatte, das war halt, das hat schon dazu beigetragen, das war halt so ein CNN-Kommentator, das ist ja diese Fernsehsender, die stellen ja, die zahlen Leuten Geld dafür, damit sie eine bestimmte Meinung vertreten. Die haben halt Pundits da, ihre Experten, und diese Talking Heads, die machen das nicht aus lauter Spaß und Freude, sondern die werden dafür sehr gut bezahlt. Und dann wirst du halt eingestellt als jemand, der halt, wann wir mal wieder einen Talking Head brauchen, der pro Trump ist, dann wirst du halt dann dazugeschaltet und dann nimmst du halt deine Trump-Position ein. Also das sind wirklich bezahlte, und das macht natürlich nicht nur CNN so, das machen natürlich die anderen genauso, das sind bezahlte Meinungsträger. Und der war halt als Trump-Supporter eingestellt. Und der war auch unabhängig davon Trump-Supporter, also es ist jetzt nicht so, dass der da eine Rolle spielt oder sowas, aber okay, vielleicht später doch eine Rolle, aber auf jeden Fall war er auch schon vorher Trump-Supporter. Und der war halt bei Bill Maher, und Bill Maher hat ihn halt so Honig um den Mund geschmiert, hat gesagt, ja, du bist einer der wenigen Trump-Supporter, die nicht komplett durchgeknallt sind, so nach dem Motto, oder der einzige, den ich kenne, der nicht komplett durchgeknallt ist. Und ich habe den dann mal ein bisschen auf Twitter gefolgt und habe halt so, der ist komplett durchgeknallt. Und der ist jetzt am Wochenende bei CNN geflogen, weil er in irgendeinem Tweet Sieg Heil geschrieben hat. Und jetzt hat er natürlich, war alles Spaß. Aber eben, du kannst alles sagen, du kannst Minderheiten schlecht machen und du kannst Ausländer pauschal als Vergewaltiger bezeichnen und du kannst dich über Schwule lustig machen und Frauen schlecht machen, aber wenn du Sieg Heil sagst, dann ist es vorbei. Und ich frage mich, ob bei dem jetzt nicht genau das passiert ist.
Ja, aber komm, sorry, das ist etwas, also dieses, sag ich mal, Metanarrativ, dass Trump jetzt etwas getan hat, wo er jetzt endlich mal die rote Linie überschritten hat.
Ja, ich weiß.
Also,
ich weiß.
Es ist unzählige Male.
Ja.
Nein, also daran, das habe ich komplett aufgegeben. Also dieses,
ja,
da glaube ich einfach nicht
ich,
dran.
Ich bin
das
da,
es gibt nichts, was Trump tun würde, wo er automatisch irgendwelche Sachen.
Nein, also ich, natürlich gibt es das. Also es gibt nicht dieses lebende Baby, ich
bringe mal das Beispiel, das Einzige, was ich nur vorstellen könnte, ist, dass er live im Fernsehen ein lebendes Menschenbaby verspeist.
Also was ich halt, also seine Zustimmungswerte sind so schlecht wie noch nie einem Präsidenten im ersten Jahr.
Ja, das ist schon konstant seit 5 Monaten.
Ja, aber sie werden immer. Ich hoffe, es ist der stete Tropfen in den Stein. Und ich habe halt so ein paar, wie gesagt, es hat keiner ihn irgendwie unterstützt. Es haben sich alle gegen ihn gestellt, außer eben den White House-Leuten und halt Nazis. Das muss man halt sagen. Die Nazis.
David Duke war sehr zufrieden.
Genau,
mit dem,
David
was
Duke
Trump
war
gesagt
sehr zufrieden
hat.
Mit dem, was Trump gesagt hat. Selbst auf Fox.
Und Richard Spencer auch. Also die wichtigsten Intellektuellen haben wir.
Genau. Selbst auf Fox News war es gestern so, dass das Expertenpanel, was daneben saß und diese Diskussion geführt hat, im Wesentlichen die Position hatte zwischen war das jetzt sehr schlimm oder exorbitant extrem schlimm. Und das heißt, das kann natürlich sein, dass die sich alle noch fangen, und jetzt kommt ja so dieses Narrativ, naja, unter den Gegendemonstranten, da waren ja auch einige gewalttätig und sowas, das wird ja jetzt wieder so ein bisschen vorgeholt. Und das könnte natürlich sein, dass das alles noch verfängt, und man hat auch so, und ich hatte auch das Gefühl, dass so auf Facebook und auf Twitter so seine Supporter, die waren auch, da war auch plötzlich Crickets, da war totale Stille. Und die kommen jetzt alle wieder so ein bisschen nach, aber das hat halt einfach 3 Tage gebraucht, bis die wieder aus ihren Löchern vorgekrochen sind. Und die
kommen wieder zu.
Ja, aber so lange waren die auch geschockt. Und dann ist halt eben dieses Wirtschaftscouncil jetzt zerfällt. Das ist dass er eben diesen Merktypen da so angeht direkt, weil der sein Wirtschaftscouncil verlässt.
Auf Twitter.
Und
er schafft es wirklich nicht die Nazis nicht zu verurteilen, aber den Typen zu verurteilen, der aufgrund, der aus Protest an seiner Nichtverurteilung aus diesem Konsul ausgetreten ist.
Ne? Genau, der zufälligerweise also, auch noch Schwarzer ist. Und,
ja.
Und das hat ja auch Stephen Colbert gesagt. Es würde uns ja reichen, wenn er die Nazis so verurteilt, wie er den verurteilt hat, den verurteilt hat, den verurteilt hat, Coca-Cola-Leittrinker verurteilt hat, mich verurteilt hat. Trump ist immer, ja, wir wissen, dass er verurteilen kann. Also wenn er eins kann, dann verurteilen. Und ich frage mich, ich frage mich, woher das kommt. Ich frage mich, ob der, irgendjemand hat gestern gesagt, das war so ein, das war das auch das erste Mal bei Seth Meyer, der halt auch so ein liberaler Blablabla und lustiger Kommentator ist und sowas. Aber das, ich glaube, ich habe vorher noch nicht gehört, dass der gefordert hat, dass Trump impeached werden soll. Und ich kann mich nicht erinnern, im Fernsehen mal laut gesagt gehört zu haben, dass Trump impeached werden soll von einem dieser Kommentatoren. Gestern hat er nämlich gesagt, Trump verhält sich wie eine irre Kellnerin, die eigentlich gefeuert werden will, weil sie nachher noch zum Konzert will. Und
eigentlich schon, ja.
Und dann hat er irgendwann am Ende gesagt, so let the crazy bitch go to the concert. Es war quasi seine Forderung nach Impeachment. Und
also ich meine, im Endeffekt unterstellt er dasselbe, was ich vorhin meinte, dass er eigentlich gar keinen Bock mehr hat. Und dass er, also das wäre vielleicht tatsächlich eine wesentliche Voraussetzung, dass es klappen würde, dass er geht, ist, dass er tatsächlich auch von sich aus sagt, boah, irgendwie habe ich mir das alles schöner vorgestellt, ich will doch lieber wieder in meinen Trump Tower einziehen, da war alles so schön einfach.
Na, oder dass er halt, dass jetzt Bannon ihm nochmal hier schön einen eingeflüstert hat, dass die ganze Welt ja gegen ihn sei und
genau, und das ist
dass
das
er
ist
jetzt seine wahren Supporter zu den Waffen ruft.
Genau, und das ist jetzt genau, ich glaube, das ist so ein neuralgischer Punkt, an dem das auch passieren könnte. Wenn wir uns anschauen, was so in den letzten Wochen passiert ist, ne, die Kurzepisode von Scaramucci, ja, und alles, was da so personell drum passiert ist, also der Rücktritt von Spicer, der Rücktritt, die Feuerung von Priebus und so weiter und so fort, ja. Im Endeffekt wurde da ja auch eine Form von Säuberung ist ja stattgefunden, ne? Und zwar von sag ich mal, Republikaner, also klassisch Republikaner, ne? Also Spicer und Priebus sind ja so Republikaner-Leute, die halt rausgeflogen sind. Und was halt bleibt, sind einerseits die engen Trump-Menschen, also ich will jetzt nicht gleich Nazis sagen, aber erstmal die Leute, die halt bei der Campaign schon am Start waren, wie eben Bannon oder wie eben Roger Stone ist ja nicht dabei.
Steve Miller,
Stephen Miller, genau, und
Conway,
also so ein bisschen die Campaign, Conway und die ganzen Campaign-Leute sind halt sozusagen am Start und das andere sind Generäle, ne?
Und seine Familie.
Also, irgendwie. Ja, und seine Familie natürlich, aber die gehört natürlich auch mit zum Campaign. Also, das heißt also, wir haben noch die Generäle, jetzt hat ja der Kelly hat ja das, macht jetzt den Stabschef und dann McMasters und im Endeffekt ist jetzt momentan so ein bisschen so ein Battle-Showdown, wird jedenfalls von manchen gesagt, zwischen McMasters und Bannon, ja. Mhm. Und es gab dann dieses Leak, hast du das mitgekriegt, dieses Dokument, das dann rausgekommen ist, dieses, das hast du von noch nichts mitgekriegt, ne?
Ich weiß nicht, welches.
Okay.
Also das Dokument, hey.
Neben dem Google-Dokument ist auch nochmal ein anderes brisantes Dokument aufgetaucht, und zwar das aus dem Weißen Haus von einem White House-Staffer, der auch anonym blieb, also bis heute, glaube ich, anonym geblieben ist, dass halt tatsächlich so wirklich in einem sozusagen wissenschaftlichen Paper-Style, ja, irgendwie versucht zu erklären, warum warum der Feind sozusagen im Weißen Haus sitzt und dass sozusagen die Establishment Conservatives und die Cultural Marxists sind. Also das ist diese Theorie des Kulturmarxismus. Übrigens auch schon damals zitiert von Breivik in seinem Manifest. Tatsächlich ist es wirklich ein internationales Meme, dass es so etwas gibt wie den Kulturmarxismus, und gemeint ist damit aber sozusagen eine Form von Ideologie, die hauptsächlich basierend eben auf der Frankfurter Schule also so Adorno, Horkheimer und so, und Marcuse. Jedenfalls, dass sozusagen dieses ganze multikulturelle Antidiskriminierungsding irgendwie auf dieser Schule basiert, was nicht ganz falsch ist, aber auch ein bisschen vereinfacht dargestellt wird. Und das aber, da wird alles Mögliche dann reingemischt, also auch die ganze postmoderne Theorie, ne, irgendwie von Foucault bis Derrida über Judith Butlers, alles Kulturmarxismus, ja, aber die packen eigentlich alles, die gesamte Ideengeschichte der 60er, 70er, 80er Jahre packen die zusammen in sozusagen diesen Topf des Kulturmarxismus und sagen, das ist sozusagen die Ideologie, machen und zeigen die auch nur ganz holzschnittsartig, aber im Endeffekt ist das sozusagen, versuchen sie dort die wesentlichen Punkte dort in diesem Paper aufzumachen, was sozusagen die Eckpfeiler dieser Ideologie sind und warum diese Ideologie halt im Endeffekt das ist, wogegen Trump auch gewählt wurde, ja. Und warum Trump jetzt sozusagen all seine Kraft und seine Koalition zusammennehmen muss, um gezielt gegen diesen Kulturmarxismus zu Felde zu ziehen. Also wirklich ein paranoides, auch völlig durchgeknalltes Dokument. Also es ist aber auch sehr lesenswert, weil man da wirklich auch so ein bisschen in die Narrative dieser Alt-Right reinschauen kann. Und das stammt aus dem Weißen Haus und wahrscheinlich es sind ja noch eine ganze Menge Leute unterwegs von dem General Flynn, ne? Die sind ja auch noch in dem Sicherheitsrat, sind da auch noch ganz viele von seinen Staffern drin, ja. Und die halt sich auch vor allem gegen McMaster stemmen, so. Und deswegen gibt es eine ganze Menge Leute, die sagen, der McMaster ist der ist jetzt sozusagen der Nächste, dem da sozusagen der Kopf abgesäbelt wird. Und ich sag dir eins, ne, also wenn die Generäle gehen, also wenn McMaster jetzt abgesäbelt wird, übrigens gibt wohl, das ist auch geleakt worden, das ist aber nicht so richtig hundertprozentig bestätigt, aber es gibt wohl so eine Absprache zwischen McMasters und Kelly, also die beiden Generäle sozusagen,
ja,
die sich abgesprochen haben, dass sie nie gemeinsam außerhalb der USA sein dürfen.
Also okay.
Es braucht immer jemand, der irgendwie vor Ort ist und Trump davon abhalten kann, irgendwelche Dummheiten zu tun. Oder halt rechtzeitig einzugreifen, ja. Also das ist so ein bisschen die Sache. Und ich glaube, das ist wirklich so die gefährliche Situation, weil wir haben jetzt wirklich nur noch die nur noch sozusagen so ein paar Erwachsene im Raum und dann eben die Lunatics und die Family. Und das ist echt also es kann wirklich nur in diese zwei Richtungen gehen. Entweder Trump dankt ab, ne? Und dann übernehmen die Republikaner. Aber das damit wären die Probleme nicht gelöst, aber da können wir nochmal drüber reden. Und die zweite wäre tatsächlich, dass er jetzt tatsächlich versucht, diesen Befreiungsschlag zu machen und dann halt sich von allen Leuten abkoppelt, die ihn irgendwie zur Vernunft rufen und dann halt wirklich anfängt, richtig gefährlich zu werden.
Ja, das ist, also ich bin gerade, aber irgendwie hast du auch so das Gefühl, dass es sich gerade irgendwie nochmal dass schon irgendwie noch eine neue Qualität der Zuspitzung da ist, oder?
Ja, wobei, wie gesagt, also Absurdität war ja die ganze Zeit über. Ja. Ne? Es ist einfach nur völlig absurd und auch sich steigernde Absurdität. Aber der Punkt war, dass sich zu einem bestimmten Zeitpunkt sind auch eine ganze Menge Ängste sozusagen abgebaut worden, weil Trump so ineffektiv war, weil die Institutionen an ihm vorbei funktioniert haben, weil er so ein bisschen contained wurde und weil es immer weniger eine Rolle spielte, was er da irgendwie wieder in Twitter reinbrüllt, ja. Und man hat das Gefühl, okay, irgendwie rüttelt sich das in so eine Absurdität zusammen, die aber halt irgendwie, je länger sie geht, nicht mehr, desto weniger gefährlicher wird sie. Ne? Also so die Befürchtung, dass jetzt irgendwie, die haben wir auch geäußert, dass jetzt irgendwie so der faschistische Durchmarsch kommt oder sowas, das ist einfach nicht stattgefunden. Also es ist ja nicht passiert. Es ist Man ist ja irgendwie, einerseits ist man irgendwie total froh, ne, dass irgendwie Trump im Endeffekt in allererster Linie erstmal komplett inkompetent ist, ja. Dass er nichts auf die Reihe kriegt, dass er wirklich einfach nur, dass er einfach nur ein Vollidiot ist. Und das war ja irgendwie doch das Gefühl am Anfang, aber im Endeffekt hat sich das bestätigt, dass er in allererster Linie einfach erstmal nur ein Vollidiot ist. Mhm. Ein Bullshit-Artist, ja. Mhm. Und auf der anderen Seite denkt man sich mal so, wenn dann solche Tweets zu Nordkorea kommen, denkt man sich so, ah, ein bisschen mehr Kompetenz wäre vielleicht doch nicht schlecht.
Ich hab am Wochenende.
Ja, es ist dieses Auf und Ab, das halt man immer ständig.
Ja. Also ich meine Hoffnung ist auch groß. Ich meine, jetzt ist mal wieder eine Zeit des verbalen Aushebelns und darin ist Trump halt gut. In dem ganzen anderen Zeug ist er halt schlecht. Und insofern hoffe ich auch mal, dass er sozusagen jetzt nochmal dieses verbal Angst machen kann, dass das jetzt nochmal ist. Aber das Militär hat ja, also wie du schon richtig gesagt hast, mit dieser LGBTQ Sache, dass das Militär sich ja auch doch relativ deutlich auch gegen ihn gestellt hat, muss man ja mal sagen. Sie haben ja, also solange wir da nichts Schriftliches haben, machen wir hier gar nichts. Und
ja, sie haben nicht offen rebelliert, das würden die nicht machen, ne? Ja. Aber sie haben auf jeden Fall einfach so gesagt, so, ja, wir warten dann mal auf den Befehl.
Sie hätten auch sagen können, ja, so ein Tweet vom Präsidenten, natürlich, bla bla bla, ist doch ein Befehl und wir machen jetzt sofort und weiß der Teufel was. Insofern ist meine Hoffnung da, dass wenn er irgendwie sagen würde, wir stürmen jetzt mal den Kongress oder das Kapitol oder ich weiß nicht was, dass die sich ähnlich verhalten würden.
Ja, keine Frage, würden die das nicht machen, also klar.
Weißt du nicht. Also reicht ja, wenn es einen Teil macht. Also das ist ja, das wäre ja schon schlimm genug.
Nee, dafür müssten sie schon die Generalität austauschen, das so
gerne. Ja, also es ist. Soweit das noch möglich war, hat Trump mich an diesem Wochenende nochmal enttäuscht. Das ist ja erstaunlich, wie lange man merkt mal, wie es in einer abusive Relationship ist. Man weiß, man rechnet schon mit dem Schlimmsten, aber
ja, Moment, in einer abusive Relationship kannst du gehen, ja. Hm. Dann kannst du theoretisch jederzeit gehen.
Sag das
ja?
mal den Leuten in einer abusive Relationship.
Das stimmt schon, aber bei Trump funktioniert das nicht. Also kannst du auch technisch nicht gehen. Ja.
Also, aber auf jeden Fall so dieses, obwohl du weißt, dass da nie was Gutes rauskommt, schafft das trotzdem nochmal, dich jedes Mal doch noch aufs Neue zu enttäuschen, was ich tatsächlich krass finde. Aber mein Vertrauen in die Institution in diesem Land ist ein bisschen gestiegen über dieses Wochenende. Das ist nicht, dass das vorher sonderlich hoch war, aber ich habe das Gefühl, dass das hier gerade nochmal einen kleinen Ruck gegeben hat. Und das ist natürlich, das ist ein reines Gefühl, das hat jetzt nichts mit irgendwie, dass ich das irgendwie, also es ist jetzt nicht so, dass ich das auf der Straße erlebe oder sowas. Doch, unsere Babysitterin hat gerade, die ansonsten politisch komplett desinteressiert ist, hat gesagt, dass er jetzt am Wochenende, er soll irgendwie auf dem Chrissy Field, das ist so dieses Feld, von dem man aus die Golden Gate Bridge so schön sieht, da ist jetzt auch so ein Nazi-Aufmarsch genehmigt worden. Und das ist jetzt, macht jetzt hier gerade, dass jetzt hier der entsprechende Senator im kalifornischen Parlament hier gerade sagt, okay, wir müssen das irgendwie rückgängig machen und ich glaube, die werden eine Menge Widerstand kriegen. Auf jeden Fall hat meine Babysitterin auch, die, wie gesagt, hat von gesagt, ja, da müssen wir hingehen, bla bla bla, müssen wir bekämpfen. Also das ist, insofern ist das, also ich meine, der Feind sind Nazis. Viel, viel klarer wird es nicht mehr. Das ist, und
aber das ist auch noch so eine Sache, die ich noch sagen wollte, weil selbst wenn wir Trump wegkriegen, ne?
Ja.
Wenn ihr Trump wegkriegt oder die Trump wegkriegt.
Wir sind alle auf diesem Planeten, wenn wir Trump wegkriegen.
Das stimmt schon, ja. Aber dann ist das Problem nicht gelöst, weil das Gefährliche ist nicht Trump oder jedenfalls nicht nur Trump, mindestens so gefährlich sind seine Supporter und die gehen nicht weg, wenn er impeached wird oder wie auch immer, sondern im Zweifelsfall werden die vielleicht mehr, zumindest aber radikaler. Und wir haben das jetzt schon mehrfach erlebt, wie Alex Jones irgendwie zum Bürgerkrieg aufruft, ja. Und wie diese Leute, die da wieder in Charlottesville gesehen haben, Die sind ja bis auf die Zähne bewaffnet, ja. Und das ist für die der Kriegsfall. Wenn wir jetzt Trump jetzt wegkriegen, ja, dann ist das für die, das ist dann für die Legitimation. Ja. Jetzt schlagen wir zu. Ja. Und das ist etwas, das ist das eigentliche, die eigentliche Angst, die mir so momentan, so wenn ich in Amerika denke, am realsten scheint, ist tatsächlich immer noch diese Bürgerkriegsidee oder diese Bürgerkriegssituation, weil du hast halt, eine der Reaktionen jetzt auf diese ganzen Charlottesville-Geschichte, ist, dass jetzt in ganz, ganz vielen Staaten die Gouverneure oder teilweise die Städte anfangen, die Confederation Statuen alle abzubauen.
Ja.
Ne? Beziehungsweise es gab halt Protestleute, die halt hingelaufen sind und haben jetzt in verschiedenen Städten in einer großen Mob-Aktion dann irgendwie die ganzen Statuen runtergeholt auch. Ne? Und das ist jetzt etwas, wo sich, glaube ich, viele, ich glaube, dass das, so sehr ich das begrüße jetzt als Symbol, ne, und ideologisch, es ist völlig auf meiner Linie, aber trotzdem, das ist das, was jetzt richtig nochmal böses Blut macht und was halt viele Leute sozusagen, was halt total in dieses Narrativ reinspielt, von der Rechten.
Ja.
Ne, guck mal, die wollen unsere Kultur zerstören, die wollen unsere Identität zerstören.
Ja.
Die wollen, guckt mal, wie sie mit unserer Identität umgehen. Ja, das ist ja wie bei den Taliban. Ja, und das spielt so krass in deren Narrativ rein, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das nicht wiederum also wovor ich Angst habe, ist diese Konfliktlogik, in die man dann gerät, ja, diese Spirale, die dann halt irgendwie, und jetzt erst recht auf die Confederation Denkmäler, und dann sagen die jetzt erst recht gegen diese linken Vollidioten, und jetzt erst recht und jetzt erst recht und jetzt erst recht, ja, also diese Konfliktlogik, die sich dann irgendwann verselbstständigt, und das ist glaube ich, wir sind gerade an so einem Punkt. Und wenn dann noch irgendwie Trump dann noch irgendwie auch noch, für viele dieser Leute ist Trump ja ihr Kandidat. Das ist ja derjenige, der endlich sie repräsentiert, ja. Das ist etwas, was mir Angst macht, ist halt diese Bürgerkriegsoption.
Ich meine einzige Hoffnung da ist, dass erstens seine Supporter-Base tatsächlich doch klein ist. Also ich meine, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder sie ist wie bei den Wahlen größer als wir dachten und sind dann plötzlich überrascht.
Sieh mal, er ist ja jetzt seit Monaten ist er jetzt irgendwie bei etwas unter 40% immer, ne? Also
naja, jetzt ist er selbst bei konservativen Umfrageinstituten.
Wo ist er denn jetzt?
Bei 32% oder sowas.
32?
Okay. Oder 33 oder sowas, ja.
Genau, aber jetzt musst du dir mal überlegen, ja, was der sich alles geleistet hat.
Ja.
Und er ist trotzdem bei 33%.
Ja.
Das heißt, und jetzt überleg doch mal, ja. Diese 33%, die kannst du gar nicht enttäuschen. Das sind die Diehards. Das sind die richtigen Diehard Trump-Supporter. Und das heißt mit anderen Worten, wenn es hart auf hart kommt, ich meine, das ist halt ein fucking Drittel, ja. Das ist mehr als genug für eine Revolution. Weit mehr als genug für eine Revolution.
Aber das sind auch nicht, ich glaube nicht, dass das das ist, ich glaube nicht, dass diese 33% zu Waffen greifen würden. Nicht ansatzweise. Und wenn du halt...
Ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass diese 33% Waffen haben.
Ja, ein Großteil dieser 33% haben Waffen, aber es ist das eine, immer noch zu deinem Kandidaten zu stehen in irgendwelchen Umfragen oder auch meinetwegen hart überzeugt zu sein, und das andere ist es, einen Bürgerkrieg anzufangen. Ich hoffe, dass ich recht behalte. Das ist einfach die Hoffnung. Das heißt natürlich nicht, dass ich mich täusche, aber ich habe das, ich kann mir auch, also ich kann mir auch vorstellen, dass es halt so ein, weißt du, es gab doch mal zum Beispiel hier in Oregon gab es doch mal diesen Showdown, wo da irgendwelche Idioten diese im Nationalpark irgendwas besetzt haben und so weiter und so fort, wo die da plötzlich mit Waffen aufgetreten sind oder sowas. Und ich kann mir vorstellen, dass du von, ich kann mir vorstellen, dass du noch mehr, ich kann mir vorstellen, dass es Tote gibt. Ich kann mir vorstellen, dass einige von denen plötzlich durchknallen, dass tatsächlich dann einige die Revolution starten und dann halt einfach losziehen. Und ich halte diese Situation für extrem gefährlich. Es fällt mir schwer vorzustellen, dass sie eine realistische Chance hätte, diesen Staat zu gefährden. Oder einen Bürgerkrieg auszulösen. Und ich glaube, dafür ist dieses Land dann doch zu lethargisch, ich weiß es nicht. Das kann natürlich alles täuschen. Und im Zweifelsfall geht es schneller, als man denkt. Und in solchen Situationen, ich meine, das ist vom Ausgang dieses, wenn dieser Typ da nicht durchgedreht wäre und mit dem Auto da in diese Masse reingefahren wäre, dann wäre die Diskussion heute tatsächlich, naja, da waren auf der einen Seite waren die, auf der anderen Seite waren die, und dann hätten auch große Teile der Republikaner keine Probleme, sich hinter Trump zu stellen, der sagt, waren auf beiden Seiten böse dabei. Und das ist halt so, wenn irgendwie, wenn sich bei irgendeiner Rangelei ein Schuss löst, dann ist halt die Frage, wo löst sich der Schuss und wo geht er hin? Oder wer dreht durch und wen erschießt er? Und das ist, aber ich glaube auch, also ich glaube auf der einen Seite, was du sagst, halt, dass was halt am Wochenende auch gefallen ist ein Stück weit, es ist halt diese Maske, diese Maske der, ja, die Alt-Right, das sind doch alles nur ein paar Jungs, die wollen doch nur Spaß haben und die meinen es doch gar nicht ernst in Wirklichkeit und die trollen doch bloß und so weiter und so weiter und so fort. Und dann siehst du halt, nein, das sind bis an die Zähne bewaffnete Leute, die ganz klar nicht irgendwie, hier economical anxiety, also nicht irgendwie, weil sie keine Jobs kriegen oder sowas oder weiß der Teufel was, sondern das sind Nazis, schlicht und ergreifend. Das sind Hardcore-Rassisten, die sagen, Jews won't replace us. Also das ist nicht mal irgendwie angelehnt an irgendein Narrativ, was hier tatsächlich existiert. Also es ist ja wo ich mir vorstellen könnte, dass der geneigte Fox News Zuschauer sagt, so, okay, gegen die Mexikaner verstehe ich ja, aber Juden? Und das halte ich schon für, also das ist auch unter, also ich meine, das ist gerade auch unter amerikanischen Konservativen ist halt die Unterstützung des Staates Israel und sowas ja bis zum Erbrechen, also auch weit über, ist einfach in denen drinne. Das ist hier Teil der tiefen Kultur. Und
das haben wir gegenüber der Skepsis gegenüber Russland auch gedacht. Ne?
Das stimmt allerdings.
Denkt an diese Grafik, ne? Wie Konservative, also wie Demokraten und Republikaner zu der Frage standen, ob Russland eine feindliche oder eine freundliche Macht ist, ja, wo Republikaner zu 80% sagten, also früher, ja, also bis vor kurzem, sagten so, nein, Russland ist eine ganz, ganz feindliche Macht, ja. Und seit Trump am Start ist dieser Wert irgendwie runtergegangen auf 40% oder
ja.
Genau, ist so irgendwie auf 45 oder vielleicht 20% runtergegangen und bei den Republikanern und bei den Demokraten ist er hochgegangen. Also das ist irgendwie, ich sag mal so, dass der Witz ist, an Trump ist ja, was er gezeigt hat, ist, dass viele Dinge, die wir für konstant gehalten haben, können wir nicht mehr für konstant halten.
Das heißt, dass es sich jederzeit ändern kann, aber das heißt auch nicht automatisch, dass deswegen jede weitere Konstante auch noch fällt. Verstehst du? Das heißt nicht, weil du in der Lage warst, viele Regeln auszuhebeln, heißt das nicht, dass du in der Lage bist, alle Regeln auszuhebeln. Und ich verstehe deine Angst, ich hab, oder diese Befürchtung, ich hab sie genauso. Also es ist nicht, also was aus mir spricht, ist die Hoffnung und ein Stück weit die Logik, aber die Logik könnte auch genauso gut in eine Richtung gehen. Stimme ich dir voll zu. Ich
ist halt wenig, worauf man sich noch verlassen kann. Das ist halt.
Ja, aber wie gesagt, also ich fand schon bei den Republikanern am Wochenende, das war also meine Hoffnung im Augenblick gerade ist, wie gesagt, es hat
mich mal Alex Jones ganz kurz, ne?
Ja.
Alex Jones bei all seinen Verschwörungstheorien und seinem ganzen rechtsradikalen Quatsch, den er da macht, ja, hat er auch immer seine Solidarität mit Israel immer in den Vordergrund gestellt. Ne? Und er hat doch, glaube ich, bisher jedenfalls keine antisemitischen Verschwörungstheorien verbreitet.
Weiß ich nicht, keine Ahnung, aber okay.
Meines Wissens, aber er war immer irgendwie so ein Pro, auch so dieses Pro-Israel-Ding. Ja? Aber jetzt gerade, erst vor kurzem, kam dann jetzt irgendwie, gibt es die ersten Äußerungen, wo er sagt so, ja, also da muss man jetzt aber auch schon mal gucken hier mit den Banken und den Rothschilds und so weiter und so fort. Also da geht es, ich habe das Gefühl, dass da auch gerade was bei diesen, sag ich mal, bei diesen Die-Hard-Trump-Leuten, dass das auch gerade so ein bisschen aufbricht. Also
vielleicht.
Ist mal so Alex Jones als Beispiel, ne?
Vielleicht. Also das ist halt, das ist, also ich glaube, man könnte dem jetzt, also es gibt so ein paar Momente, wo man dem ganzen Spuk relativ schnell ein Ende bereiten könnte, wenn der Kongress dazu bereit wäre und der Senat, aber das sind sie offensichtlich noch nicht. Ich glaube, die wollen jetzt erstmal abwarten. Also das ist meine Hoffnung. Das ist meine Hoffnung. Meine Hoffnung ist, dass die ihre Idee war, naja, wir haben da unseren Pausenclown, wie du halt sagst, wir richten dem sein kleines Irrenhaus in seine gepolsterte Kammer im Weißen Haus ein und lassen ihn da rumtoben und
einen Schreiraum
und die Medien gucken schön drauf und wir setzen so lange unsere Politik durch, schön unauffällig. Und ich glaube, das funktioniert nicht. Und ich glaube, sie wollten auf seiner Popularität reiten und ich glaube, die zerbröckelt. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht seine Die-Hard-Fans gibt und das heißt auch nicht, dass das alles ein Automatismus ist, weil die Demokraten sich in so einer unfassbar grandiosen Situation mal wieder so dämlich anstellen wie sonst, wie selten. Oder wie immer oder wie auch immer. Meine Hoffnung ist, dass die jetzt einfach dass die da zu dem Schluss gekommen sind, okay, erstens, der geht nicht mehr. Wir müssen ihn über kurz oder lang loswerden und die Frage ist, wann? Und die zweite Hoffnung ist, dass der einzige Grund, warum sie noch nicht offen von Impeachment reden, ist, weil sie es gut machen wollen. Und
okay.
Weil es sitzen soll. Und sie warten jetzt wahrscheinlich erstmal ab, was bei diesem Mueller rauskommt, weil wenn jetzt irgendwie rauskommt, dass der massiv Gelder betrogen hat oder sowas oder so, dann kannst du dem ganzen Spiel, also wenn da irgendwas Illegales bei rauskommt, und es würde mich schon arg wundern bei Trump, wenn da nichts Illegales bei rauskommt.
Also Mueller wird nicht irgendwas untersuchen, er untersucht konkrete Dinge, ne? Das ist so, also selbst wenn er auf irgendwelche Dinge stößt, die illegal sind, ne, die aber jetzt nicht Untersuchungsgegenstand seiner Kommission sind,
nee.
Dann wird er die nur an die Staatsanwaltschaft weitergeben und sie nicht weiter untersuchen.
Ach so. Wenn da auf jeden Fall, wenn da irgendwas, der hat Gelder aus irgendwelchen unmerkwürdigen Quellen genommen oder weiß der Teufel was, und ich wette, in seiner Businessgeschichte wird es mehr als genug davon geben. Ich meine, der Typ ist ein Casino-Magnat mit Beziehungen zur Mafia. Und ich glaube, also wenn, also das ist ja das Einzige, wovon das Ganze abhängt, ob Trump impeached wird oder nicht, ist, will der Kongress ihn impeachen oder nicht. Wenn sie ihn impeachen wollen, das Gesetz ist breit genug formuliert, dass das Kongress ihn quasi wegen allem impeachen kann, also durchaus auch wegen seiner Äußerung am Wochenende oder sowas, aber auf der anderen Seite, wenn sie ihn nicht impeachen wollen, dann müssen sie auch nicht. Und das hängt ausschließlich von den Mehrheiten ab. Und du willst halt, ich glaube, was du halt willst, ist, ein halbwegs soliden Case. Also du willst ihn nicht wegen irgendwelcher halbgaren Sachen absetzen oder impeachen, sondern du willst ihn, du willst schon irgendwas Handfestes haben. Und ich glaube, sie hoffen noch so ein bisschen drauf, dass bei Mueller jetzt irgendwie was sehr Handfestes rauskommt. Und das ist im Zweifelsfall gar nicht mal so wichtig, ob er dann tatsächlich dafür, ob die Staatsanwaltschaft, ob er dann verurteilt wird oder sowas, sondern wenn einfach, das geht dann im Zweifelsfall schon vorher los. Ja.
Wenn die Glaubwürdigkeit verspielt ist.
Naja, aber und das ist halt.
Egal.
Und Also das ist meine Hoffnung gerade, dass die einfach, dass zum einen, dass sie glauben, dass sie noch ein bisschen Zeit haben, um zu warten, bis die Ergebnisse besser sind, und dass zum anderen er die Zeit nicht nutzen kann, um tatsächlich noch zum Beispiel seine Basis weiter zu radikalisieren etc. pp. Weil das kann, ja, also ich glaube, im Augenblick ist die Situation nicht so, dass er einen Bürgerkrieg provozieren könnte, aber das heißt ja nicht, dass die Situation in einem halben Jahr immer noch so ist. Und
genau, was ich noch sagen wollte, also beziehungsweise wie ich umleiten wollte mal auf ein anderes, also auf ein ähnlich, auf ein angelagertes Thema. Eine Option von den innenpolitischen Problemen abzulenken, ja, ist ja immer schon gewesen,
der Klassiker,
einen Krieg anzufangen. Und bei Trump, der Klassiker, und oder zumindest irgendwelche Tensions zu verursachen, die irgendwie dann die Aufmerksamkeit an sich reißen und die dann vielleicht dazu führen, dass sich die Medien und die Bevölkerung hinter dem Präsidenten versammelt, ja. Es geht eigentlich nur am besten mit dem Krieg. Aber ja, und der Punkt ist, wenn wir die Rhetorik gegenüber Nordkorea, ich glaube nicht, dass das nur das Kalkül ist bei Nordkorea, dass Trump da so fährt, sondern dass die Lage wirklich gefährlich ist. Ich halte sie wirklich für gefährlich, da haben wir letztes Mal schon drüber geredet, ne? Die Experten gehen davon aus, dass nächstes Jahr er soweit ist, also der Kim Jong-un, die USA zu erreichen. Und ich habe jetzt auch viele Podcasts und Texte gelesen, die sich mit dieser Frage beschäftigen, was ist mit Nordkorea und was passiert dann? Und es ist sehr unbefriedigend, was da rauskommt, weil es gibt praktisch keine gute Lösung für diesen Konflikt. Und es gibt nur unterschiedliche Grade von Scheiße. Und selbst die weniger schlechten Grade von Scheiße zu bekommen, müsste man mit sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl Diplomatie betreiben. Mhm. Und bei dem Gedanken muss ich schon lachen. Und wenn ich lache, muss ich an diesen Tweet denken, den ich noch viel lustiger fand, weil der Tweet ging so ein Tweet rum. So lacht Twitter über den Atomkrieg. Weil das ist so wahr, ne? Also alle machen so Witze, aber im Endeffekt ist es fucking ernst. Aber ich meine, was bleibt im anderen?
Ich fand es sehr lustig, aber Vox, die haben irgendwie ein Video gepostet. Ich glaube, den muss man auch, dass sozusagen, dass dadurch, dass hier Trump und die gesamte US-Öffentlichkeit am Wochenende abgelenkt war, sich für Nordkorea die Gelegenheit ergab, aus diesem Eskalationskreislauf, aus diesem Verbalen erstmal wieder zurückzuziehen und die Lage deswegen so schnell deeskaliert ist. Was jetzt lustig wäre, weil auf so eine Art, wenn das stimmen würde, hätten dann Nazis den Dritten Weltkrieg verhindert.
okay.
Naja, also mit
Nordkorea. Ja, Max, was tun wir denn jetzt mit Nordkorea?
Was machen wir jetzt mit Nordkorea? Es ist ja, also zum einen, ich halte die Situation nicht für halb so gefährlich, wie du hältst. Kim Jong-un ist für seine eigene Bevölkerung ein extrem gefährlicher Mensch, und dieser Mensch hätte es verdient, jederzeit in einen Kerker geworfen werden und nie wieder das Sonnenlicht zu sehen. Ganz ohne Frage. Und ich wünschte dem Volk in Nordkorea, ich glaube, für die ist fast jede Option besser als die aktuelle Option. Ich glaube aber, dass er nicht ansatzweise so gefährlich ist. Also der Typ ist halt, der ist wie Trump. Der ist halt ein professioneller Trommler, und er braucht halt diesen Gegner USA. Er braucht die halt ganz dringend, weil ansonsten, er ist genau in der gleichen Situation, in der Trump ist. Er macht seit 50 Jahren macht dieses Land nichts anderes als jegliche innenpolitisches Versagen, ohne auch nur zuzugeben, dass man innenpolitisch total versagt hat, auf die USA zu schieben. Und die brauchen die USA. Und jetzt haben andere Diktatoren haben sich dazu breitschlagen lassen, doch auf ihre Atomwaffen zu verzichten. Was dann dazu geführt hat, dass sie tot sind. Und diesen Fehler wird Kim Jong-un auf jeden Fall nicht begehen. Aber auf der anderen Seite, wenn er diese Atombomben einsetzt, ist er tot. Das ist absolut klar. Also es gibt keine Chance, wenn Kim Jong-un diese Rakete startet und auch nur in die Nähe eines amerikanischen Irgendwases kommt, ist er tot. Das weiß er. Und ich sehe die Gefahr, dass er einen Krieg startet, sehe ich bei nahezu null. Das heißt, also ich halte tatsächlich Trump in dem ganzen Spiel für die gefährlichere Nummer, weil er halt nicht logisch denkt. Und ich habe neulich mal das war so eine Kurzzusammenfassung so dieser ganzen Problematik von Nordkorea. Das fand ich ganz spannend. Also China hat halt ein massives Interesse daran, dass Nordkorea bestehen bleibt. Zum einen, weil in dem Moment, in dem Nordkorea zusammenbrechen würde, hättest du halt massenhaft Flüchtlinge aus Nordkorea, die über die Grenze nach China wandern würden und dort ihr Glück versuchen würden, was diese Region wahrscheinlich, ja, verhungernde Menschen
die vor dem Verhungern
würden auf eine bessere Zukunft hoffen. Und was diese ganze Region natürlich massiv destabilisieren würde. Dann muss man sagen, dann ist jetzt auch das verbreitete Mindset in Nordkorea ist jetzt nicht das Allersympathischste. Das ist halt, die haben, also Korea hat halt also haben halt von, aus der japanischen Besetzung, haben sie so einen massiven Rassismus geerbt, dass die Koreaner ja quasi der Höhepunkt der menschlichen Schöpfung seien. Und im Gegensatz zu insbesondere den Chinesen, die halt sozusagen ja kaum laufen könnten, weil ihr Hirn so klein ist. Also das ist so das nächste Ding, was da noch reinkommt. Also da würde es massive Probleme geben. So darauf hat China überhaupt keinen Bock. Was auch passieren könnte, ist, wenn Nordkorea.
Also Millionen verhungernde Hirn
führt, dann weiß ich auch nicht weiter. Und natürlich würden sich die allermeisten davon einfach ich meine, man sieht ja, wie Flüchtlinge gerade in Europa destabilisieren können, dass
ja, vor allem die Sache ist natürlich die, langfristig
genau.
Würde es zu einer Reunion von Korea kommen. Und das wäre halt ein riesengroßer Ausbreitung der amerikanischen
Truppen. Genau, dann würden plötzlich amerikanische Truppen
Chinesen an die Grenze von China
stationiert sein. Also. Natürlich hat China daran kein Interesse. So, also die haben jegliches Interesse, Nordkorea weiter zu pampern. Also diese Trump-Aussage, dass man, ja, wieso macht denn der China nichts? Ja, warum sollten sie? Im Gegenteil.
Und du hast mitgekriegt, dass China jetzt tatsächlich Embargos auf koreanische Produkte gesetzt hat. China hat jetzt reagiert. Die haben auf, ich glaube, Eisen und noch irgendwelche anderen Sachen, noch irgendwas anderes, haben sie jetzt ein Embargo gelegt.
Habe ich nicht mitgekriegt.
Nordkoreanische Einfuhren. Und das ist ein richtiges Problem.
Wir werden sehen. Also ich habe auch gehört, dass diese Embargos
halt
extrem leicht zu umgehen sind, dass die halt immer nur für einzelne Firmen, also die gelten halt immer für Firmen sozusagen und dass sich die Firma einfach im Wesentlichen, die wird halt nach nordkoreanischem Recht einfach neu gegründet oder irgendwie so oder benennt sich um und im Ausland
Korea hat keine
Firma. Ausland Handel zu betreiben, brauchst du halt eine Firma. Und ich weiß nicht, wie genau das läuft, aber ich habe...
Ja, aber auf jeden Fall, China übt das, jedenfalls
ja,
langsam Druck aus.
Auf keine Ahnung.
Korea. Und das ist mal eine gute Sache.
Und dann besteht halt die Chance, dass Nordkorea tatsächlich irgendwie dann im Todeskampf oder im gefühlten Todeskampf zu den Waffen greift. Und das möglicherweise würden sie dann probieren, die USA anzugreifen, aber wahrscheinlich würden sie einfach Seoul platt machen. Und dafür haben sie die militärischen Kapazitäten. Und um von der Grenze aus, das ist nämlich nicht weiter schwer, ist alles relativ nah dran. 40 Meilen ist Seoul wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, von der nordkoreanischen Grenze, also von den nächsten nordkoreanischen Missiles entfernt. Da können sie die Atombombe rüberwerfen.
Können sie die Amerika-
das wären auch,
die
schon mal, wären auch schon mal 10 Millionen Menschen oder sowas, die dabei draufgehen würden. Wenn 20. Also auf jeden Fall.
20 sogar, 25 oder sowas.
Wie, ja, auch, wie auch immer dieser Zerfall Nordkoreas ausgeht, er wird wahrscheinlich nicht damit enden, dass, dass Menschen heulend auf der Mauer stehen und sich in die Arme fallen und Bananen verteilt werden. Also so wie die DDR zerfallen ist, das ist halt. So zerfallen Länder nicht oft, sondern und da besteht die massive Gefahr, dass diese Region auf Jahre, vielleicht Jahrzehnte destabilisiert wird, falls es nicht zum Krieg kommt. Und aber ich glaube, dieser Tatsache ist sich Kim Jong unbewusst und der braucht halt weiterhin sein Feind. Und bisher war es halt gewohnt, dass man gegen die USA immer so ein bisschen sprotzen konnte und dann haben die halt mit den Schultern gezuckt. Und jetzt hast du ja plötzlich den Irren da sitzen und der das seiner Basis als großen Erfolg verkaufen kann, dass Kim Jong-un vor ihm so ein bisschen nachgegeben hat. Aber das finde ich halt auch das Irre. Ich finde halt auch so dieses, also wenn Trump wollte, dann könnte er ja, also so dieses. Also das haben ja alle schon beim G20-Gipfel damit gerechnet, dass Trump jetzt mit einer, so wir müssen was gegen Nordkorea machen, weil Nordkorea ist echt gefährlich. Und es wären ja auch alle Staats, also und es war wohl einheilig, ja, wahrscheinlich kommen die damit und wenn die das machen, dann werden wir das wohl unterstützen. Was sollen wir denn anderes machen? Und hat er aber nicht gemacht. Und jetzt hat er halt mal so ein paar Wochen später, holt er dann Nordkorea doch mal aus dem Schrank und sagt, guck mal, böser Buhmann. Aber dann hat sich das auch nach einer Woche wieder. Dann ist er auch wieder gelangweilt und dann interessiert ihn das auch alles nicht mehr. Und der Typ ist, also ich meine, das, so Kriegsrhetorik muss man schon ein paar Wochen durchhalten. Selbst dafür scheint er nicht gemacht zu sein.
Ja, aber dafür müsste, also wenn Trump sozusagen das seine Aufmerksamkeit auf diesem Thema behalten wollen würde, dann wäre es eigentlich relativ einfach, dann müsste Fox News einfach eine Serie drüber machen. Jeden Montag so, ja, irgendwie dann die neuesten Dinge über Nordkorea. ja, also ja. Ich glaube, wir sind uns leider viel zu einig bei diesem Thema. Dass wir,
du hast einen Podcast über unseren Podcast?
Ich habe übrigens einen Podcast gemacht über unseren Podcast.
Und jetzt machst du quasi einen Podcast über den Podcast, den du über unseren Podcast gemacht hast.
Gestern. Genau. Gestern saß ich mit Mirko Blitz zusammen, aka Lindworm auf Twitter. Und der macht nämlich den Podcast, die Sendung Sendungsbewusstsein und interviewt immer Podcaster, also Podcaster, die er hört. Zum Podcasten, also über Podcasten, also ein Podcast über Podcaster, die über Podcasts reden. Und da habe ich natürlich auch über uns geredet, habe so ein bisschen erzählt, wie das alles angefangen hat und also wer WMR hört und ich glaube, es gibt ein paar Leute, die WMR hören, die das hier hören.
Du bist
weil,
dann schlau. Hören
sie WMR, habe ich mir so überlegt. Deswegen kann man da auch mal drauf hinweisen. Ja, ich hatte also eins und eins zusammengezählt. Also auf Sendungsbewusstsein, die aktuelle Folge ist mit MS Pro über unter anderem WMR. Also auch über meine Person, aber wir reden viel über WMR. Und ich habe also erzählt, wie wir uns kennengelernt haben, dass wir uns am Anfang immer nur gestritten haben und dass wir im Endeffekt dann uns entschieden haben, daraus mal einen Podcast zu machen. Also so die ganze Entstehungsgeschichte. Und er hat mich dann auch zu unserem Streit damals befragt und ich habe da... Ich glaube, glaube ich.
Für der WMR
Insider. Für WMR Insider ist das, glaube ich. Genau, sehr über schön. WMR Insider. Wollte ich hier an dieser Stelle mal pluggen. Genau, und da habe ich nämlich auch unter anderem gesagt, dass ich stolz bin auf Wir müssen reden, dass wir meines Wissens so die einzigen Podcasts sind, die. Podcast ist, der sich traut, halt auch wirklich kontrovers untereinander zu sein. Also die, wo wirklich auch Meinungsverschiedenheiten austragen.
Ich habe eine Menge über Kontroverse gelernt.
Ja. Das habe ich auch, das habe ich auch gesagt. Ja. Ich habe gesagt, wir sind da auch, wir sind da nicht mehr, wir sind nicht mehr so krass, wie wir mal waren, aber das ist eine gute Sache und dass wir beide, glaube ich, an diesem Podcast gewachsen sind, in dem Sinne, dass wir gelernt haben, besser uns, besser miteinander umzugehen, ne? Und
ich sehe das ja gerade bei Kolja ist jetzt genau, so im Alter, wo in dieser Trotzphase, so ein bisschen. Also heute Morgen war es sehr nervig. Ansonsten geht es eigentlich immer noch. Er ist immer noch ein sehr, sehr, manchmal ein bisschen zu logisches Kind oder ein bisschen und auch sehr emotional und sowas. Und also nicht, also emotional in dem Sinne, dass er offensichtlich Schwingungen sehr feinfühlig mitbekommt und sowas. Aber das ist jetzt halt so, wenn er halt irgendwie, also heute war das so, ich hatte heute Morgen ein Rührei gemacht und dann hat er halt, das hat er von dem Rührei nur erstmal ein bisschen was gegessen und hat Jana erstmal ein bisschen Rührei von seinem Teller runtergenommen, weil ansonsten nimmt er das in den Mund und spuckt es wieder aus und dann kann es keiner mehr essen. Und hat es dann quasi erstmal so ein bisschen in Sicherheit gebracht und dann wollte er unbedingt dieses Rührei haben. Und das ist, habe ich jetzt gelernt, ist halt so ein, also er ist jetzt so in dem Alter, wo er langsam so einen Willen bekommt und, oder auch schon hat und den auch ausdrücken kann und halt aber nicht damit umgehen kann, wenn dieser Wille enttäuscht wird. Und dann halt wegen totaler Lappalien austickt. Und das ist jetzt halt so ein Lernprozess, der, der, in dem er lernt, sozusagen mit, auch mit diesem Gefühl, dass er will was, aber er kriegt das nicht, auch klarzukommen, sozusagen. Und das habe ich ein bisschen bei WMR gelernt. So dieses, dass es manchmal gibt es halt andere Meinungen und ich weiß nicht, wir hatten uns ja so extrem verkracht nach unserer berühmten Sendung und sowas und dann haben wir ja irgendwie ein paar Monate, haben wir hier noch unsere, deine damalige Freundin, meine jetzt Frau im Hintergrund noch ein bisschen koordiniert, dass wir doch mal wieder miteinander reden und dann haben wir miteinander geredet und dann war das ja auch absolut unproblematisch und dann habe ich ja irgendwann, weiß ich noch, das ist so ein Satz, der mir so ewig im Kopf bleiben wird, das ist halt so, wo du dann so, ja, aber also wir haben dann über irgendeinen Punkt, wo wir unterschiedlicher Meinung waren und wo du halt auf deinem Punkt bestanden hast und ich auf meinem, so wie wir das halt so oft machen und ja, was machen wir jetzt? Und ich so, das war für mich so eine richtige, so eine Idee, so, ja, vielleicht können wir es einfach akzeptieren, dass wir da unterschiedliche Meinungen haben. Und das war so ein Gedanke, den musste ich selber erstmal so abschmecken, so geht das überhaupt und so.
Revolutionär.
Ja, manche Leute haben andere Meinungen und auch gute Freunde haben andere Meinungen und das ist okay und auch gut und schwer zu ertragen, aber manchmal, aber ist halt so. Muss man lernen. Bin ich wie Kolja.
Ja. Und im Endeffekt, also das alles und noch viel mehr erzähle ich auch in dem.
Jetzt will ich noch was erzählen. Ich habe so genau. Einen kompletter Themenwechsel. Ich habe mir nämlich zu meinem Geburtstag,
ja,
bin jetzt 39 geworden, bin jetzt auf der Zielgeraden Richtung 40. Habe ich. Habe ich gedacht, mache ich.
Es ist gar nicht
übliches
so
Midlife-Crisis-Verhalten, habe ich mir mal einen Tesla gemietet. Für ein paar Stunden. Nee. Ja, das war so.
Nicht gekauft, sondern gemietet, ja.
Ja, die Midlife-Crisis.
So, die Midlife-Crisis für
und oder was. Das war irgendwie, haben dann so die ersten Modelle vom Tesla Model 3 angefangen, wurden ausgeliefert und sowas. Und ich muss ja sagen, ich finde ja so, ich interessiere mich für Autos. Ich meine, wir haben einen 12 Jahre alten Volvo, das ist jetzt, also ich habe jetzt hatte keinerlei Interesse daran, so ein Auto zu besitzen. Irgendwie so eine fancy Karre, aber irgendwie interessiere ich gucke hier irgendwie so, es gibt so Ducks irgendwas, so ein Auto-YouTuber, der halt irgendwie relativ unterhaltsam, aber auf der anderen Seite auch halt über Autos redet und halt so total oberflächlich und sowas. Und ich gucke mir das gerne an, auch wenn er über irgendwelche Sportautos berichtet und sowas. Aber ich habe halt so ein, ich finde es halt irgendwie trotzdem total langweilig. Mich interessiert ein BMW nicht die Bohne, auch wenn ich mir bei ihm gerne angucke. Und ich so. Und das Einzige, was mich halt immer so ein bisschen gereizt hat, sind halt so Elektroautos. Und natürlich dann auch Tesla ganz weit vorne. Aber nicht nur, muss ich auch sagen. Und ich finde halt diese ganze technologische Entwicklung finde ich spannend und ich finde halt dieses selbstfahrende Auto spannend und ich finde halt Elon Musk wie so ziemlich jeder Nerd irgendwie eine ganz spannende Person und sowas und habe halt so diese Lieferung von diesem Model 3 angefangen und habe dann irgendwann, kam ich dann halt so auf die Idee, na, vielleicht kann ich mir, also, und ich habe schon seit Ewigkeiten zu Diana gesagt, na, vielleicht müssen wir irgendwann mal so ein Tesla-Probe fahren. Also wirklich nur, um ihn in Probe zu fahren, einfach mal, um das gemacht zu haben. Und dann habe ich einfach mal so, weil ich irgendwie nicht, so die, keinen Bock drauf habe, irgendwie beim Händler vorstellig zu werden und mir dann irgendwie ein Auto und dann probieren den irgendwie einen Testwagen und dann sitzt der Fahrer die ganze, also der sitzt ja die ganze Zeit daneben und dann kannst du irgendwie Probe fahren und bla 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 bla. Und dann habe ich hier mal bei so einem Dienst, das heißt Getaround, da kann man sich von Privatleuten Autos mieten. Habe ich mal geguckt, ob ich da einfach einen Tesla finde. Und ich habe tatsächlich, also die sind normalerweise, sind die unverschämt teuer. Und also irgendwie so als wie für einen Nachmittag 300, 400 Dollar oder sowas. Also wirklich absurde Summen. Ja, ja. Und ich habe dann, ich habe jetzt auch über 100 Dollar jetzt im Endeffekt bezahlt. Weil ich habe dann was gefunden, was halt relativ, also was muss ich 10 Minuten mit dem Auto hinfahren, bin ich mit dem Auto gefahren, um mir meinen Mietwagen abzuholen. Und hab das halt, und das ging halt. Und dann hat er mir an dem Tag, wollte ich direkt an meinem Geburtstag und dann, okay, wir gehen jetzt, jetzt hat er mir gerade abgesagt. Und am nächsten Tag ging's dann aber. Und, dann bin ich am nächsten Tag, bin ich die Karre abholen gegangen. Und es war halt, eigentlich war der Plan, dass Kolja, also Kolja macht ja mal Mittagsschlaf, dass Kolja seinen Mittagsschlaf macht, Diana sich dazulegt, ich in der Zeit das Auto hole und dann sammle ich die hier ein und dann fahren wir irgendwo hin und machen uns einen schönen Tag und fahren halt ein bisschen durch die Gegend und aber eben nicht nur. Und dann wollte Kolja aber nicht schlafen und Diana war aber total fertig. Und dann habe ich Kolja kurzerhand ins Auto gesetzt und habe mit Kolja zusammen den Tesla abgeholt. Und das war sehr lustig. Und der stand da, die Mutter von dem Besitzer, da stand da in der Garage und wurde gerade noch geladen. Und dann hat die den halt aus der Garage geholt für mich. Zum Glück musste ich das nicht selber machen, weil die Garage war sehr eng und die musste da so rückwärts rausfahren. Und Das war insofern ein krasser Moment, weil ich sah halt so dieses Heck von diesem Auto aus der Garage rausschieben und es war, als ob jemand vorne dieses Auto schieben würde. Weil es gab keine Motorgeräusche, es gab keinerlei Geräusche, sondern das Auto rollte so rückwärts ganz langsam, offensichtlich kontrolliert aus dieser Lücke raus. Du hörtest nur die Karosserie so ein bisschen knarzen. Keine Ahnung, ob das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist, dass so eine Karosserie bei einem 2 Jahre alten Auto knarrt. Dann müssen die Outbacks. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob nicht ein normales nicht. Auto auch eigentlich, so, weißt du, wenn so die, gut. Dass die Karosserie so ein bisschen knarzt, dass man es, aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht.
Kein also, deutsches Auto, Max.
Ich habe keine Ahnung.
Kein deutsches Auto.
Das Spaltmaß, genau. Und So, und dann hatte ich halt dieses Auto und dann hatte ich da dieses riesengroße Display, habe da Kolja hinten reingestappt. Oben, das ist geil, das hätte ich gerne. Also ein Auto mit schön großem Schiebedach, das hätte ich schon gerne. So ein riesen Schiebedach, was quasi einmal über die gesamte Fläche ging, konnte ich dann aufmachen, sind wir dann so durch die Gegend gefahren. Und dann setzt du dich rein in dieses Auto, also machst das auf, das Auto, setzt dich rein. Machst die Tür zu, dann hast du am Lenkrad so ein Hebel, mit dem der Mercedes wahrscheinlich auch zu haben mit Automatik. Also nicht so wie normalerweise bei der Automatik in der Mittelkonsole, so ein tick, 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 weißt du, so dieser Hebel, der da drin ist, sondern halt nur so ein am Lenkrad, wie so ein Blinkerding. Und dann setzt du das auf Drive und dann fragst du dich so, und jetzt, was mache ich jetzt? Und dann drückst du das Gaspedal. Also es gibt diesen Prozess des Motors einschalten, den gibt es nicht mehr. Das habe ich bei anderen Elektroautos schon anders erlebt, wo du dann trotzdem immer noch die Zündung anmachen musst und trotzdem noch, das habe ich mal bei so einem Citroën, habe ich das mal gehabt, es ist ja so, wenn der Anlasser den Motor anschmeißt, dann wird ja alles andere im Auto runtergefahren, dann geht ja so lange das Radio aus und sowas. Das kennst du, ne? Weil damit genügend Strom für den Anlasser garantiert zur Verfügung steht, wird halt alles andere im Auto ausgeschaltet an elektrischen Geräten solange. Das machte dieser Citroën noch. Also du musstest quasi den nicht vorhandenen Zünder, den Anlasser musstest du laufen lassen, damit der Elektromotor, der keinen Anlasser hat, danach läuft. Also offensichtlich war dieses Auto der Meinung, dass es eigentlich einen Benzinmotor hat und der dementsprechend erstmal angelassen werden muss. So einen Schwachsinn macht der Tesla nicht. Dann setzt dich rein, schaltest auf Drive, fährst los. Und dann hast du halt da dieses große Display und sowas und es ist ein Schiff. Das ist echt, der ist schwer. Ich weiß nicht, was er wiegt. Ein Model S, 75D.
Was war das nochmal für ein Modell?
Ne, es gibt das Model S, das ist also das Coupé, also dann der richtig große, das ist der SUV, das ist das Model X. Und den siehst du relativ selten. Das Model S siehst du hier, das ist ja wie ein Golf in Deutschland, sage ich jetzt mal. Nicht ganz, aber fast. Und dann gibt es jetzt halt seit ein paar Tagen.
Okay.
Nee, also von der Verbreitung
her. Ich dachte, das Model 3.
Das ist schon ein großes Auto. Das ist halt ein großes Coupé. Das kannst du, hat standardmäßig, glaube ich, 2 Sitze vorne, 3 Sitze hinten. Und du kannst aber auch noch so Notsitze quasi in den Kofferraum machen lassen. Der Kofferraum ist riesig. Also so ein, ich sag jetzt mal so ein, einfach Gefühl, vom Gefühl her, so wie so ein 5er BMW oder sowas, von der Größe her, aber sieht halt aus wie so ein bisschen sportlicherer Porsche Cayenne oder irgendwie sowas. Also hat so eine eher sportliche Form, ist auch eher flach und so und so dieses ganze Zeug. Und aber kannst du halt auch ein problemlos einen Kindersitz reinkriegen, was ich ja dann auch, habe ich ja auch einen Kindersitz dann eingebaut und so diese ganzen Sachen. Und das Armaturenbrett ist, also so in der Tachoanzeige, ich bin ja auch schon mal in Prius gefahren und beim Prius hast du halt so die ganze Zeit hast du so ein Display, wo du halt so siehst, wie der Strom halt, jetzt wird gerade Strom generiert und in die Batterie rein, jetzt kommt der Strom aus der Batterie raus, bla 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 und überall Pfeile und überall Animationen und überall blinkt und sowas, hat der Tesla überhaupt nicht. Der hat im Armaturenbrett hat er eine Geschwindigkeitsanzeige, da steht halt die Geschwindigkeit, dann kannst du noch so, also im Hauptpanel sozusagen und du siehst halt, die Sensorik, welche Spuren die gerade erkennt und sowas. Also sozusagen könntest du jetzt in den Auto, in den Self-Driving-Modus wechseln, dass du das halt weißt. Und darüber hinaus wird dir da nichts angezeigt. Da wird nicht angezeigt, wie viel Strom hast du noch, sondern wie viel Strom hast du noch, das wird wie beim iPhone angezeigt. Weißt du, hast du oben so eine kleine Batterie und da steht dann halt so, siehst du ungefähr. Und dann siehst du halt, wie groß die Reichweite so ungefähr ist. Aber das ist alles extrem reduziert. Hatte ich mir sehr anders vorgestellt. Dieses Display, dieses Touch-Display, ich frage mich ja immer, warum Autofirmen eigentlich UI so schlecht hinkriegen. Und Tesla ist keine Ausnahme davon. Auch Tesla kriegt UIs schlecht hin. Das ist wirklich, wirklich erstaunlich. Also das ist Kleinkram. Also teilweise große Sachen, die echt viel Arbeit sind, aber teilweise auch totaler Kleinkram, wo ich zum Beispiel, also du hast halt im Armatur, also auf diesem Display machst du zum Beispiel auch den Lautsprecher leiser und lauter. Dafür hast du so Plus- und Minus-Buttons. Und wenn du den Plus-Button länger drückst, dann wird es halt lauter. Wenn du also einmal drücken, dann wird es halt ein bisschen lauter. Wenn du länger drückst, dann so dieses übliche, so ein Touch. Ich hätte jetzt gedacht, wenn ich das gebaut hätte, hätte ich es halt so gebaut, einmal drücken ist ein bisschen lauter, aber wenn du den Finger nach oben ziehst, sozusagen, dass du dann so einen Slider hast, der da virtuell rauskommt. Den musst du ja nicht mal sehen, aber dass du einfach weißt, wenn ich den Finger da nach oben ziehe, dass ich dann sozusagen, dass ich dann gezielt um 10% lauter machen kann, indem ich ihn so weit nach oben wege. Das ist das so einfach so Gesten, dass du eine Touch-Geste hast. Hat er nicht. Wo ich jetzt sagen würde, hätte ich diesen Button gebaut, dann hätte der diese Funktion. Dann hätte ich das einfach dazu gebaut, wenn ich Tesla-Mitarbeiter wäre. Aber auf der anderen Seite hast du halt auch so Sachen wie zum Beispiel, da hast du dieses Display ist, ich glaube, 17 Zoll groß oder 19 Zoll. Also ist größer als das von meinem MacBook Pro, von meinem großen, das Display. Deutlich größer, würde ich sagen. Und es ist halt hochkant. Ja, vielleicht wie von deinem Dell-Ding, so fast so groß. Und es ist halt hochkant und das hat halt sozusagen immer zwei Apps sichtbar. Nee, 25, nee,
so. Also 17
oder 19, oder? Sowas in dem Dreh. Also schon ziemlich riesig. Also es wirkt vielleicht auch größer, wenn man direkt so daneben sitzt die ganze Zeit.
Ja, vor allem, weil man dann auch im Kopf
also ist, das irre nah dran. Und dann hast, also du, dann hast du da zwei Apps drauf. Also wenn du zum Beispiel einen Rückwärtsgang einlegst, dann wird halt oben die Rückwärtskamera eingezeichnet. Und die ist halt so groß wie auf einem fucking iPad. Siehst du da die Rückwärtsfahrtansicht, gefühlt. Es ist alles groß. Und dann hast du, dann in der Google Maps Ansicht, siehst du, habe ich die ganze Zeit auf der ganzen Fahrt den St. Andreas Graben gesehen. Also du siehst halt, ich sah halt nicht nur wie bei einem normalen Navi diese 2-3 Kreuzungen, sondern ich sah die gesamte Bay Area im Wesentlichen. Aber das war nicht gut. Man will eigentlich nur diese 2-3 Kreuzungen sehen und die will man gut sehen und man will, es interessiert einen nicht, was da drumherum ist. Also es war halt,
Okay. Nee,
es war nicht nur zu viel, sondern es war auch in dem Bereich war es auch zu schlecht aufgelöst. Also du hast dann die nächste Kreuzung halt nicht gesehen, weil die war dann doch wieder zu mickrig. Dann hätte man vielleicht irgendwie reinzoomen können und weiß der Teufel was. Aber so, und mir ist halt aufgefallen, so dieses, ich bin ja ein großer Freund von Google Maps und ich bin halt so, ich habe Google Maps, habe ich auf meinem Telefon laufen und wenn wir hier uns irgendwie entscheiden oder wenn wir irgendwie, was weiß ich was, wir waren da bei unserer Farm und dann haben wir, waren wir irgendwo und dann haben wir, okay, Kolja muss nochmal auf den Spielplatz. Lass uns mal, suchen wir halt in Google Maps einen Spielplatz, zack, 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 zack. Und dann steige ich ins Auto, knalle mein Telefon in die Telefonhalterung meines 12 Jahre alten Volvos und drücke Start und dann können wir losfahren. Und dann hat aber auch ein Tesla von Werk aus keine Telefonhalterung. Und dann sitzt du halt da und musst dann nochmal die Adresse von dem, was du gerade rausgesucht hast, nochmal in dieses riesengroße Navi tippen. Und das ist mir echt aufgefallen. Nichts, keine dieser Lösungen kommt auch nur ansatzweise ran an ein kostenloses Google Maps auf einem Billigtelefon. Das ist echt krass. Das ist John Gruber hat das irgendwann mal gesagt, so dieses Coca-Cola ist sozusagen das beste Getränk und es steht jedermann zur Verfügung. Dem stimme ich nicht zu. Ich halte Coca-Cola nicht für das beste Getränk, aber ich halte Google Maps sehr wohl für das beste Navi. Und auch wenn du einen Rolls-Royce für $500,000 besitzt, dein Navi ist immer noch schlechter als Google Maps. Und du kannst dein Navi massiv aufwerten, indem du dir für $10 eine kleine Telefonhalterung reinklemmst und darauf Google Maps nutzt. Und das trifft auch auf einen Tesla zu. Und auch so die ganzen Animationen und sowas waren alle nicht so, wie ich mir das gewünscht hätte. Also wenn ich zum Beispiel gedreht habe, diese Riesenkarte, dann war das ziemlich ruckelig und so. Also dann hat man, das waren keine 60 Frames per Second. Das war weit davon entfernt. Das ist so, okay, jetzt bin ich Software-Engineer, jetzt fällt mir sowas vielleicht besonders auf. Aber da hatte ich gehofft, dass Tesla da besser wäre als die anderen. Ja.
Ja, vor allem so das Auto aus dem Silicon Valley, so, ne? Das ist ja irgendwie, das hätte
und dann siehst du so bei der Navigation auch, wird dir dann auch angezeigt, also du hast halt auf diesem riesen Display, hast du halt diese Kartenansicht und dann hast du nochmal im Armaturenbrett, hast du nochmal zum Beispiel so, siehst du nochmal so, wo muss ich denn jetzt abbiegen, wo muss ich denn gerade ausfahren? So nochmal eine Kleinst-Detailansicht, die war relativ gut, also die war, würde ich auch da sagen, nicht gut, nicht besser als Google Maps oder auch nicht ansatzweise so gut, aber die war besser als diese Karte da unten. Und die hat dann auf, zum Beispiel, wenn ich auf dem Highway war, hat die mir halt einen Lane Assist, also so dieses, den Spurassistenten, dass die ja sagt, jetzt in eine der beiden rechten Spuren rüberfahren. Weil, also zu sagen, damit du weißt, auf welcher Spur du an der nächsten Kreuzung, an der nächsten Ausfahrt raus musst und sowas. Und das sah aus wie original verpixeltes Navigon. Ich würde mal vermuten, dass die einfach ein Navigon-Navi sich eingekauft haben und einfach die Grafiken da reingepackt haben und halt keine neuen Grafiken gemalt haben. Und die sehen halt in diesem sleeken Auto aus wie Scheiße. Also das war wirklich hässlich. da muss Tesla echt besser werden. Dann habe ich natürlich, dieses berühmte, also was halt krass ist, ich dachte, dass ich dieses Auto habe und ich hatte so ein bisschen Schiss davor, mir so eine Karre mal zu mieten, weil ich dachte, danach bin ich so geflasht, dass ich bereit bin, das Geld, was das kostet, auszugeben, um mir so ein Auto zu kaufen. Es ist überhaupt nicht passiert. Das ist echt, ich weiß nicht, ob das bei einem Porsche oder bei einem BMW anders gewesen wäre, ich bezweifle es ein bisschen, aber es ist halt so, ich bin halt ausgestiegen, habe gedacht, ja, ist ein sehr schönes Auto und ich finde das toll, aber ich würde dann für niemals auch nur ansatzweise $70,000 ausgeben. Für 30.000 würde ich vielleicht nachdenken. Keine Ahnung. Es war erstaunlich, ja, ein bisschen schon. Es war erstaunlich, wie
kalt du geheilt, das gelassen hast. Sozusagen, ja.
Und das ist halt auch ein, wie wenig Fahremotion. Vielleicht ist das was deutsche Autofirmen dann besser können. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich auch einfach nicht der Typ dafür. Auch keine Ahnung. Aber ich hatte jetzt so nichts, also doch ein paar Kleinigkeiten hatte ich dran auszusetzen. Wie gesagt, ist relativ schwer. Dadurch merkst du Schlaglöcher nicht so stark wie in meiner Karre, wie in meinem Volvo. Aber irgendwie ist er auch auf eine andere Art und Weise nicht so agil. Obwohl halt so dieses, du drückst dieses, du weißt, wenn ich jetzt gleich das Gaspedal... Das ist schon krass. Das ist du.
Die Beschleunigung ist halt geil, ne? Das ist halt.
Du wirst bei Elektroauto. Das war 75D, also das Topmodell ist das P100D oder also dieses Ludicrous Drive, dieses in 2,6 Sekunden oder sowas, was du dann dazu kaufen musst. Das hatte er nicht mal, sondern der ist halt ein. Das ist halt ein von dem Tesla in einem ein kleineres Modell. Aber der ist halt. Ich habe das auch mit Jana gemacht. Okay, also das war wirklich so. Du wirst wirklich in den Sitz zurückgespürt und zwar augenblicklich. Du drückst. Aber das ist es halt auch. Du drückst halt und fährst halt schnell und dann fährst du halt schnell. Und das ist natürlich toll, wenn du irgendwie an der Autobahn, an der Einfahrt bist, auf die Autobahn oder sowas, weil du bist halt schnell auf Tempo und sowas. Alles, alles schick, alles toll. Kann ich mir vorstellen, dass man sich da total schnell dran gewöhnt und gar nicht mehr anders will. Aber jetzt so übermäßig total geil war das halt nicht. Was halt cool war, was ich natürlich auch ausprobiert habe, war dieses Self-Driving-Ding. Muss ich ja sagen, habe ich, also der hat zwei Modi, drei Modi hat er eigentlich. Also erstmal kannst du stinknormal alleine fahren halt, wie das halt ist, steigst ein, lenken, bremsen, alles automatisch. Dann gibt es halt Intelligent Cruise Control oder wie das heißt, ich weiß nicht. Das hat auch jedes halbwegs moderne Auto, hat das.
So ein Autopilot.
Also ein Tempomat hat mein Auto auch, finde ich großartig. Ich würde nie wieder ein Auto ohne Tempomat kaufen, halt stellst einmal das Tempo ein, das hat's. Das ist ein Tempomat, der halt ein Radar nach vorne raus und der halt sich automatisch anpasst an den vor dir fahrenden Verkehr. Ja, das haben...
Das haben aber auch heutzutage alle.
Okay.
Ich habe mir jetzt letztens einen Mini geliehen, einen neueren, ne? An meinem Geburtstag, ja, der hat das auch. Also du machst ein Tempomat und wenn jemand vor dir bremst, dann bremst er auch und wenn der wieder beschleunigt, dann beschleunigst du wieder auf die Geschwindigkeit, auf der du eigentlich eingestellt hast. Und
genau, finde ich, glaube ich, ist in einem Auto, was irgendwie mit dem man, wenn man hin und wieder mal im Step-and-Go steht, ist das, glaube ich, sehr, 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 sehr angenehm. Und das hat er halt, er hat dann so einen Hebel, wo man das damit einschaltet und zieht man diesen Hebel einmal und dann ist man in diesem Tempomat-Modus. Und wenn man dann noch ein zweites Mal diesen Hebel zieht, dann ist man in diesem Auto-Steering-Modus. Und dann kommt halt noch zusätzlich, dann hat er halt diesen intelligenten Tempomat, aber dann hat er halt auch noch, dass er auch die Spur hält, so Spurassistent. So, und dann fährst du halt und das ist eine Minute lang total aufregend, vielleicht zwei Minuten lang, weil man so vorsichtig, so erstmal merkt man so, dass da so ein bisschen Widerstand im Lenkrad kommt und dann irgendwann merkt man mal so, fängt man an, das Lenkrad sehr, sehr locker zu nehmen und dann sagt einem irgendwann so, ey, jetzt fass mal wieder das Lenkrad an hier bitte. Und dann, wenn du halt, und dann fährt er so vor sich hin und so auf dem Highway, also auf dem Freeway ist so Autobahn-Äquivalent, funktioniert das halt einwandfrei. Also es ist wirklich einfach, du machst es und dann fährt er halt in dem vorgegebenen Tempo mit einem okayen Abstand, also mit einem, wie ich fand, angenehmen Abstand hinter dem Vordermann hinterher und ich halt, glaube ich, relativ viel Abstand und hält halt die Spur und alles funktioniert und wenn es halt irgendwie plötzlich nicht mehr geht, dann macht er piep, piep und dann musst du halt schnell übernehmen. Das geht auch alles relativ intuitiv und dann halt, wenn du, und dann kann er auch noch die Spur alleine wechseln, das heißt, wenn du den Blinker setzt, dann fängt das Auto an, also am Anfang habe ich den Blinker tatsächlich so richtig eingeklickt. Aber ich habe dann halt so, weißt du, das haben ja moderne Blinker so dieses, dass man so ein bisschen zieht, aber noch nicht einrastet und sobald man loslässt, geht er wieder aus, so dieses für Spurwechsel blinken. Und so macht man das dann halt am besten. Du hältst den so ein bisschen, guckst halt ins Spiegel und sobald du ihn loslässt und er noch nicht weit genug drüben ist in der anderen Spur, wechselt er auch, geht er sofort wieder zurück. Also wenn du irgendwie so siehst, da hinten kommt eine Gefahr, dann lässt er halt los und dann geht er wieder in die Originalspur zurück. Oder eben du ziehst es durch und dann wechselt er halt die Spur. Das geht total entspannt. Das macht er einfach. Und was aber dazu führt, dass ich finde, Autobahnfahren finde ich jetzt relativ, also man hat mehr Zeit, sich mal die Landschaft anzugucken, was jetzt sehr schön war, was jetzt durchaus Spaß gemacht hat. Es ist halt nochmal ein Zacken entspannter, das Autofahren dadurch, weil du wirklich so gar nichts mehr selber machen musst, eigentlich auf dem Highway. Aber es ist halt, irgendwie ist es dann, es war halt so instinkt, es ist halt, jemand hat mich gefragt, kann ich im Stop and Go, oder kann ich mein Telefon rausholen und Twitter lesen dabei? Und ich habe mich das definitiv nicht getraut, das zu tun.
Du kannst
ich glaube, nicht es würde in vielen Situationen gehen, dass man das machen kann. Also, dass du tatsächlich nebenbei noch lesen kannst oder sowas. Sag ich nicht, dass ich es empfehlen würde, ob man dem so weit vertrauen kann, aber ich glaube, das würde funktionieren. Ich glaube, wenn ich die Karre so zwei, drei Wochen hätte, nach einer Weile würde ich anfangen, mein Telefon rauszuholen. Und zumindest erstmal Musik einzustellen oder ich habe keine Ahnung was. Oder halt auf dem eine der Apps, die da drauf läuft, ist ein Webbrowser, der übrigens ganz, 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 ganz furchtbar ist. Ganz, ganz, ganz furchtbarer Webbrowser auf dem Tesla drauf. schlimmstes Scrollverhalten. Und ja, das, aber also irgendwie fast alles, also ich habe das dann auch, wir sind erstmal auf dem Freeway gefahren, hier die 280 lang, und dann sind wir rübergefahren auf den Highway 1, so die, das Highway 1 ist hier so eine der schönen Straßen, also die ist Panamericana mit, am Pazifik lang, wunderschöne Strecke, und sind da nach Pescadero gefahren, wo es eine kleine Ziegenfarm gibt, wo wir dann Ziegen angeguckt haben und sowas. Und da bin ich auch auf dem Highway teilweise mit diesem, oh, mit dieser automatischen Steuerung gefahren. Was definitiv nicht dafür gedacht ist, wo ich auch echt vorsichtig war, muss ich auch sagen. Also da habe ich keine Sekunde lang das Lenkrad irgendwie aus dem Blick gelassen und habe auch mehrfach probiert, so wenn ich jetzt rüttel, also so mal testen, wie stark muss ich denn rütteln, damit ich tatsächlich die Kontrolle wieder übernehme und sowas. Und das war, das hat aber auch weitgehend gut funktioniert. Also das hat, ja, auf dem Highway 1 hat es eigentlich, glaube ich, durchgängig gut funktioniert. Auch, dass er, ich hatte das Gefühl, dass er vor Kurven auch abbremst und sowas. Also, dass man ihn durchaus so ein bisschen cruisen lassen kann auch. Einfach so die Straße lang cruisen lassen kann. Und, ja, aber ich will es trotzdem nicht haben. Keine Ahnung. War alles cool. Ist halt, bei höheren Geschwindigkeiten würde ich sagen, ist es gar nicht so anders als ein normales Auto, weil halt die Windgeräusche das Einzige sind, was du hörst, aber das ist bei einem normalen Auto auch so, glaube ich, weitgehend. Wo es halt krassen Unterschied macht, ist halt, wenn es langsam ist. Also wenn du anfährst. Weil du stehst halt irgendwo und du schlägst das Lenkrad ein und du hörst den Reifengummi auf dem Boden knarzen. Weil du das Lenkrad gerade, weil ansonsten absolute Stille ist. Mhm. Ja. Und also du hörst halt diese, wie gesagt, was ich vorhin schon gesagt habe, diese Karosseriegeräusche, von denen ich nicht weiß. Also ich gehe mal davon aus, dass das Reifenknarzen absolut normales Geräusch ist, was du aber nicht hörst, weil direkt darüber ein Motor tuckert. Und ja, das war meine Tesla-Erfahrung so.
Das ist doch aber mal ein spannender Bericht. Ja. Also ich bin ja auch mal ein Elektroauto gefahren. Das war dieser i3 von BMW. Genau, ich habe den einfach hier bei Car2Go, konnte man sich den einfach mal leihen, ne? Nee, Quatsch, DriveNow. Bei DriveNow kann man den sich leihen und ich habe mich tatsächlich damals nur für diesen Wagen bei DriveNow angemeldet, nur um den mal zu fahren. Und ja, also die Fahreigenschaften haben mich interessiert, aber im Endeffekt ist das jetzt technisch nicht so interessant wie, glaube ich, der Tesla. Aber im Endeffekt sind wir ja damit eigentlich schon bei dieser großen Debatte, die momentan in Deutschland irgendwie stattfindet.
Ach stimmt, das war ja irgendwas mit Diesel.
Diese ganze Autokrise. Diese Dieselgate-Geschichte, die jetzt seit Ewigkeiten auch schon geht und die mittlerweile die gesamte deutsche Autoindustrie erfasst hat. Was ich interessant finde an der ganzen Diskussion ist, dass Tesla da immer auch so eine, sozusagen so das Gegen- Narrativ bildet, das dann so auch vor allem so von Umweltschützern und von anderen Leuten so, guck mal hier, die Amerikaner machen jetzt hier das erfolgreiche Elektroauto, ne? Und da kann man ja durchaus, auch ein bisschen relativieren.
Ja, natürlich.
Was so Absatzzahlen von Tesla versus VW oder sowas angeht, das ist ja natürlich lange nicht vergleichbar. Aber was ich eigentlich viel, viel wesentlicher finde, ist folgende Überlegung. Ich glaube, diese Idee, dass irgendwie Tesla jetzt mit dem Elektroauto die disruptive Macht sein wird, die den Verkehr verändern wird, ist alleine schon deswegen Quatsch, weil natürlich, und da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass das Elektroauto wird die Revolution werden, aber diese Revolution wird nicht aus den USA kommen, die wird aus China kommen. Und das liegt einfach daran, dass China momentan den allerhöchsten Innovationsdruck hat, was Elektroautos angeht. Das liegt einerseits daran, dass sie eben einen riesigen Absatzmarkt, einen riesigen Binnenmarkt für Fahrzeuge. Das ist die erste Sache. Die
zweite und sie haben auch einen riesigen Bedarf.
Sie haben auch einen riesigen Smog-Problem in allen ihren. Sie haben einen riesigen Nachholbedarf und sie haben jetzt schon riesige Smog-Probleme in allen ihren Cities. Das heißt also, der Innovationsdruck ist dort wahnsinnig viel höher als überall auf der Welt. Zweitens haben sie die besten und billigsten Produktionsmethoden für genau solche Dinge. Wahrscheinlich werden die Tesla, ich weiß gar nicht.
Die so Tesla-Batterien, genau, das ist eine der großen Sachen, die Tesla nämlich hat, diese Batteriewerke.
Produziert, ne?
Das ist, und die sind in den USA, ja.
Genau, ja. Aber die, ich sag mal so, die Chinesen
ohne Frage.
Haben auch die ein oder andere Erfahrung mit Lithium-Ionen-Akkus, ne? Also, das heißt also mit anderen Worten, das Know-how ist dort auch vorhanden. Und der Punkt ist, wenn die es schaffen, und ich bin mir sicher, dass sie es schaffen werden, sozusagen das Elektroauto fürs Volk zu produzieren, das dann wirklich für ein Apfel und ein Ei vergleichsweise, ja, für ein Apfel und ein Ei Millionen, hunderte von Millionen von Chinesen verkauft wird, also sozusagen das Äquivalent zum VW Käfer in unserer heutigen Zeit, ja, kann ich mir gut vorstellen, dann wird das der Exportschlager schlechthin, weil wenn hier in Deutschland plötzlich das Elektroauto für unter 10.000 Euro kommt, ja. Ja, aber oder so um die ja, 10.000 Euro kommt, dann wird die Diskussion.
Naja, aber ich meine, dieses
nicht
Model 3
Tesla für
der kostet jetzt 35.000 das Basismodell.
Kommt,
ja? Das geht auch schnell nach oben, aber ist halt für die, erstmal so das Basismodell 35.000, das ist schon mal eine Ansage. Das ist etwa der Durchschnittspreis eines Autos in den USA. Also für so viel Geld geht ein Auto weg. Das heißt natürlich, dass auch eben die Hälfte oder dass ein Großteil der Autos unter 35.000 weggehen. Aber also ich glaube, wenn du da mit 25.000, 30.000 für einen Neuwagen, dann bist du an einem Punkt, wo es echt absolut in Ordnung ist, wo die Leute bereit sind, das zu machen. Das Zweite ist, dass halt die Haltungskosten von den Dingern, wenn du die entsprechenden, also wenn du eine Steckdose, also wenn du eine Garage hast und da die Steckdose einbauen kannst, dann ist das natürlich genial, weil dann fährst du dein Auto abends in die Steckdose und brauchst nie wieder zur Tankstelle fahren. Also außer mal, du bist wirklich mal längere Zeit lang unterwegs. Aber im Normalfall der Fälle wirst du abends dein Auto in die Garage stellen, anstecken und zahlst einen Bruchteil des Geldes, was du bezahlst für Benzin und Strom und brauchst halt nicht irgendwie zur Tankstelle zu fahren, um deine Karre aufzutanken. Und diese Batterien werden billiger und größer. Und also ich meine, das hat ja schon leistungsfähiger, das hat ja diese Tesla-Modelle eben, am Anfang gab es das 60 Kilowatt, ich weiß nicht, 60 Modell und jetzt gibt es halt das 100 Modell und es ist nicht so, dass die jetzt 40% mehr Batterien oder einbauen in die Karre, nee, mehr als fast 100%, sondern das ist, dass auf dieselbe Fläche passt halt, sie haben halt, die Batterie hat sich halt so viel weiterentwickelt, dass halt in die gleiche Größe, die gleiche Gewicht, gleiche Masse, gleiches Volumen, passt halt plötzlich eine fast doppelt so große Batterie rein wie bei den ersten Modellen. Und wenn das auch so beim Preis sich durchschlägt, ansonsten kostet bei so einem Elektroauto, das kostet alles nichts. Also ja, du musst so ein paar Sachen lernen, du musst halt Spaltmaß irgendwann mal hinkriegen, wenn du mal eine richtige Luxuskarre bauen willst und sowas. Aber ja, das lernst du dann halt. Und bis dahin ist das halt, du packst da ein bis zwei Elektromotoren auf die Achse, machst noch diesen Inverter davor, damit du halt den Strom aus der Batterie, damit du den Strom aus der Batterie wieder direkt rankriegst und sowas. Und dann hast du da dein Auto. Dann kannst du, ich habe mal so ein Video vor kurzem gesehen, was so Vergleich zwischen Verbrennungsmotor und das ist so ein Komplexitätsunterschied, genau. Und das
ist so ein
der große Motor, der ist halt, der hat halt eigentlich eine Unwucht. Und du musst halt da, weil die Kolben schlagen ja nach oben und nach unten und das musst du ja eine Drehbewegung umsetzen. Darum brauchst du eine Achse und darum brauchst du ein Schwungrad. Und dieses Schwungrad ist schwer und darum sind diese Motoren schwer und riesig. Und dann hast du halt daneben Elektromotor. Und dann hast du dann, das stimmt. Aber den Akku, kannst du halt an eine Stelle packen, wo er für eine gute Straßenlage sorgt und so. Und der wird halt besser.
Genau, kannst du noch verteilen.
Genau, kannst du halt, und er wird halt kontinuierlich besser. Er ist noch meilenweit davon entfernt. Also es war irgendwie so, ich glaube so, wie viel Energie pro Kilo steckt in einer Elektrobatterie versus in Benzin, das ist unfassbar. Ich glaube, das ist das Hundertfache, was in Benzin steckt als in einer. Also mit einem Kilo Benzin hast du 100-mal so viel. Aber so ein Elektromotor hat halt auch eine wesentlich höhere Ausbeute, also Energieeffizienz. Und was das wieder bis zu einem gewissen Grad ausgleicht.
Ja, viel effizienter,
aber das ist,
ja.
Ich glaube, das ist so, das, ja, ja. Ich weiß nicht, also mit dem, dass das aus China kommen könnte, gebe ich dir absolut recht. Könnte durchaus, also keine Ahnung. Also ich sage nicht, dass es automatisch Tesla wird, aber
also,
ich finde,
ganz
also Tesla ist halt die spannende Firma, weil die halt ja, weil die halt auch die Charismatiker haben und sowas und einen guten Namen und so diese ganzen Sachen. Ja, ja.
Und das beste Marketing halt, ja, ja. Ja, klar. Aber eine Sache, auf die ich auch nochmal bei dieser ganzen Diskussion immer wieder hinweisen will, ist, dass wir so viel über die Zukunft der Elektromobilität reden, ne? Aber wir brauchen uns eigentlich nur mal einmal kurz umzuschauen, wenn wir vor die Straße gehen und sehen Elektromobilität überall. Also jetzt zum Beispiel machen jetzt gerade mehrere Mietroller, Carsharing, Scooter-Sharing-Modelle hier bei uns in Deutschland auf. Also hier in Berlin haben wir dieses Coop zum Beispiel, da habe ich mich gerade angemeldet. Das sind so Elektroroller, die stehen jetzt hier überall rum. Du kannst irgendwie jederzeit einen Elektroroller holen. Du hast diese Hoverboards, mit denen jetzt mittlerweile. Ich meine, das ist auch Elektromobilität, ja? Oder diese Elektro angetriebenen Skateboards. Seit Jahren fahren jetzt schon diese ganzen Elektrofahrräder rum. Überall, alles wird elektrifiziert. Ich sehe jeden Tag 10 Elektrofahrzeuge auf der Straße. Es sind nur keine Autos oder sagen wir mal selten Autos, ja. Und wir gucken aber, glaube ich, momentan immer, irgendwie, wenn wir von Elektromobilität immer aufs Automobil, als ob das die einzige Möglichkeit für Elektromobilität ist. Nein, Elektromobilität revolutioniert gerade schon überall um dich herum den Scheißverkehr. Und du kriegst es nicht mit, weil du die ganze Zeit nur aufs Elektroauto wartest.
Das ist nämlich, ja, das geht mir auch, das ist ganz, auch ganz so extrem. So. Ich will das nämlich auch mal ausprobieren. Also wir fahren hier extrem viel, wir fahren hier gar kein Fahrrad mehr. Ich bin in Berlin viel Fahrrad gefahren, hier fahre ich gar kein Fahrrad mehr. Und das ist einer der Gründe, warum ich so fett geworden bin, weil ich kein Fahrrad mehr fahre. Und ich vermisse das Fahrradfahren. Ich habe das echt gerne
total
gemacht.
Gut.
Und ich vermisse das. Und das hat mir echt gefallen, dass ich in Berlin wieder Fahrrad fahren konnte. Und so. Aber das ist ja einer der Hauptgründe, warum wir kein Fahrrad mehr fahren, ist halt, weil wir auf einem Berg wohnen. Und weil es halt echt, echt anstrengend ist, diesen Berg hochzukommen. Also ich komme dem im Augenblick nicht hoch. Ich muss absteigen. Aber ich glaube, selbst als ich noch perfekt in Form war, als ich für meine Verhältnisse noch am besten in Form war, wäre ich diesen Berg nicht hochgekommen. Und da ist natürlich so ein Elektrobike, so ein Elektrofahrrad, wäre da natürlich vielleicht die Lösung. Ich will das mal ausprobieren. Darum werde ich mir jetzt mal so ein Auto mieten. Weil dann ist es nämlich plötzlich realistisch, dass ich zumindest mal probieren, morgens mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre. Obwohl das eine große Strecke ist, wäre es eine schöne Strecke. Und gerade hier in Kalifornien, wo das Wetter eigentlich immer ziemlich gut ist, wäre das fast ideal. Ich will das unbedingt mal machen, weil ich finde diese Elektroautos, ich finde die eigentlich auch, vielleicht ist das auch der Grund, warum ich so ein bisschen desillusioniert war, weil es halt doch immer noch ein Auto ist. Und ich finde halt, so Fahrradfahren finde ich dann, wo ich mich selber ein bisschen bewege und selber ein bisschen in Form bleibe, aber eben die Unterstützung habe, wenn ich sie brauche, weil ich eben auf die 40 zugehe und weil hier halt die Berge höher sind, finde ich dann irgendwie tatsächlich das Spannendere. Ja, du hast absolut recht. Und das ist jetzt, hier gibt es jetzt den ersten, habe ich mich gestern angemeldet für den Newsletter bisher. Also die haben bisher nur ein paar Demo-Bikes aufgestellt hier. So Elektro-Bikes, also halt genau diese Pedelectric oder wie das heißt. Also wo man tritt, aber gleichzeitig halt eine Unterstützung kriegt, sobald man sie braucht. Und die kommen halt auch langsam in Bereiche, wo sie echt bezahlbar werden. Und das ist wirklich sowas, bauen einen kleinen Elektromotor ein. Elektromotoren kosten jetzt nicht die Welt. Bauen eine Batterie ein. Batterien sind teurer, aber werden jeden Tag billiger. Und diese Pedelectrics sind, glaube ich, in China auch, kann man die so als Mietfahrrad am Straßenrand mieten. So eben wie du diesen Scooter. Und das finde ich eigentlich, ich finde diese Scooter ganz spannend. Die gibt es hier auch. Nicht so schick wie in Berlin, aber gibt es auch. Habe ich auch. Bin ich auch angemeldet bei Scoot. Aber du bist halt immer noch mit im normalen Verkehr drin. Wenn halt vor dir Stau ist, dann und du, solange du, also ich meine, kann man anfangen, wobei hier ist sogar, Lane-Sharing ist ja sogar legal, aber traue ich mich dann halt auch nicht auf so einem Elektroscooter, wo ich sowieso Angst habe, dass ich runterfalle. Auf dem Fahrrad fühle ich mich wohl. Also ich finde da diese Pedelectrics viel, viel besser und viel, entsprechend meinem Bedürfnis viel, viel mehr, habe ich das Gefühl, als so ein blöder Elektroscooter oder ein Elektroauto. Weil damit stehst da, du, das ist halt, das war auch so ernüchtert an so einem Tesla. Du stehst halt auch mit dem Tesla im Stau.
Ja, stimmt.
Ja, ja.
Das also ist eine so, Disruption, in der du
dafür
trotzdem im Stau
stehst. Eigentlich mache ich es doch, um nicht im Stau zu stehen. Und eigentlich mache ich es nicht, um.
Also entweder brauchst du so einen Schneeschieber vorne dran oder irgendwie irgendwas, wenn der Luft fliegt oder irgendwie. Aber Max, Also, Vorschlag. Ich gehe kurz aufs Klo. Und
Gegenvorschlag.
Führst,
ich bin in 20 Minuten mit meiner Frau zum Mittagessen verabredet.
Ja.
Und wir machen mal die. Lassen,
ah, okay.
Wir müssen das Google Manifest. Wir können ja nächste Woche einfach nochmal eine Sendung machen, dann machen wir so. Ja, das ist wichtig.
Ach, das doch. Google Manifest ja. Ist aber so wichtig. Nee, das, nee, ist eigentlich,
aber
so,
müssen wir halt
ist eigentlich nicht so wichtig. Ja, es ist wichtig. Ja, es ist eigentlich schon wichtig.
Tut mir
aber
leid. Jetzt sind wir auch genau bei 2 Stunden. Na gut. Ja, also ich. Hätte ich nicht so viel über Tesla gequatscht. Aber ich finde Elektroautos und ich finde diese ganze, ich finde ja E-Verkehrsplanung finde ich ja so geil. Genau, da haben wir beim letzten Mal drüber geredet und es haben sich mehrere Leute in den Kommentaren gemeldet. Das will ich nochmal sagen. Warum ist es denn eigentlich jetzt so, weil da haben wir unterbrochen, warum ist es denn so, dass man, wenn man Straßen breiter baut, dass trotzdem die Staus nicht weniger werden? Und der Grund ist, dass mehr gefahren wird. Es ist einfach, es klingt total kontraintuitiv, aber es ist mal um mal um mal um mal bewiesen, in dem Moment, in dem du breitere Straßen hast und die Leute schneller fahren können, sagen die Leute, oh geil, da komme ich schneller von A nach B und dadurch fahren einfach Leute die Strecke, die sie vorher nicht gefahren wären. Und es ist halt, dass man vielleicht in ein Restaurant fährt, was ein bisschen weiter ist, wenn man abends essen will oder halt weiter zum Einkaufen fährt oder im schlimmsten Fall, dass man sagt, oh, da ist eine schöne neue Autobahn gebaut, dann kann ich mein Haus auch da hinten bauen und brauche das nicht so nah an der Stadt dran bauen, weil dann bin ich ja schneller an der Stadt. Mit dem Ergebnis, dass innerhalb von kürzester Zeit die Durchschnittsgeschwindigkeit auf diesen Straßen wieder genauso gering ist, wie sie vorher war. Du vermeidest Stau nicht, indem du Straßen breiter machst. Das finde ich so. Das wird auch übrigens, das wird, wenn wir selbstfahrende Autos haben werden, wird es nicht dazu führen, dass die Leute alle glücklich sind, weil sie, wo sie früher eine Stunde selber fahren mussten, sie jetzt plötzlich eine Stunde sich fahren lassen können, sondern es wird dazu führen, dass sehr viele Leute sich 3 Stunden täglich in jede Richtung, sondern sozusagen es wird dazu führen, dass die Schmerzensgrenze die anders verlagert wird. Also es wird nicht dazu führen, dass alles geil ist, sondern es wird dazu führen, dass es sich halt einfach die Schmerzensgrenze.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Insofern, ja, okay, da geht nochmal, dann geht nochmal kurz.
Apropos Schmerzensgrenze,
dann machen wir danach die Verabschiedung.
Ich muss wirklich immer noch.
Danach die Verabschiedung. Okay, gut. Dann machen wir jetzt die Verabschiedung.
Nee, wir machen jetzt, die Verabschiedung, okay?
Ja.
Alles klar.
Ja.
Es war uns ein Vergnügen. Mal wieder und wir werden das Google-Thema vielleicht nochmal aufnehmen, aber ich glaube,
das
wird dann auch irgendwie durch sein, oder?
Genau, bis zum nächsten Mal.
Werden wir einfach sehen. Alles klar.
Michi muss ganz dringend. So.
Bis denn. Tschüss.